Willkommen zu Hand aufs Herz, dem offiziellen Podcast der Liqui Moly Handball-Bundesliga, der zweifellos besten Handballliga der Welt. Mein Name ist Markus Götz, ich kommentiere seit 20 Jahren Handball ab dieser Saison für Dein und ich darf euch ab sofort im Wechsel mit Annette Sattler hier als Host Persönlichkeiten des Handballs näher bringen. Herr Schmieso ist nicht mehr mit dabei. Falls ihr wissen wollt, warum das so ist, dann empfehle ich euch die letzte Folge nochmal zu hören. Da haben wir das alles ganz genau erklärt. Die Kurzversion, der junge Mann ist einfach zu beschäftigt. Heute also Ausgabe Nummer 95 von Hand aufs Herz. Und der Mann, den ich begrüßen darf, der hat einen Platz in der deutschen Handballgeschichte sicher. Er hat die Bad Boys, zumindest die deutsche Version, quasi erfunden. Die Handballgang, die 2016 vollkommen überraschend Handball-Europameister geworden ist. Das war sein Werk. Er kommt von dieser Insel weit im Norden Europas, die so Sport- und insbesondere Handball verrückt ist und von der immer wieder ziemlich außergewöhnliche Typen kommen. Und dazu gehört er zweifellos auch. Er ist ein absolutes Multitalent. Er war ein begnadeter Mittelmann als Handballer. Er war später ein stilprägender, extrem erfolgreicher Trainer. Mittlerweile ist er auch Speaker in Unternehmen. Er ist Häuslebauer und Handwerker, wie ihr gleich erfahren werdet. Und er ist auch TV-Experte bei der neuen Handballplattform, bei der neuen Heimat des Handballs in Deutschland, bei Dein. Ja, und er hat vor allem unglaublich viel zu erzählen. Freut euch auf einen sehr, sehr offenen Dagur Sigurdsson. So, da ist er also. Dagur Sigurdsson. Ich freue mich wirklich sehr, Dagur, dass das geklappt hat.
Ich mich auch.
Bist ja gar nicht so oft in Deutschland. Insofern, da mussten wir jetzt schon genau den richtigen Zeitpunkt erwischen.
Ja, ja. Aber jetzt ist so ein bisschen geplant, dass ich ab und zu öfter hier hinkomme.
Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Also zunächst mal, du bist ja braun gebrannt, sag mal. Wird man
Island,
so braun auf Island?
Ja, Island war ein schöner Sommer. Im Juli, August kam kaum ein Tropfen. Und ich habe Glück gehabt, dass ich draußen arbeiten konnte.
Warst viel draußen? Was hast du denn gemacht mit deinem Sommer?
Ich habe hier ein kleines Projekt im Westfjord in Island. Das ist nordwestliche Küste und da bin ich am Renovieren. Ich habe zwei Häuser da, oder eine kleine Fabrik und ein Familienhaus und da baue ich so ein bisschen um und basteln.
Und dann machst du alles selbst?
Nein, nicht alles. Ich muss ab und zu Handwerker zu mir holen, Elektrizität, also Elektrik.
Ein Elektriker?
Ja, Elektriker und solche Dinge habe ich ein bisschen Respekt immer noch.
Ich glaube, das ist auch besser so.
Ja, es ist besser.
Okay, und was gibt dir das, wenn du das machst? Machst du das dann am liebsten ganz alleine, also dass du dann nur für dich bist?
Ja, ich mache das ja für mich alleine. Meine Kids benutzen das auch und meine Freunde und ich mag auch so ein bisschen, das ist so ein kleiner Fischerdorf, kleine 150 Leute wohnen da, aber viele Künstler kommen dahin und ich mag dieses kreative Umfeld und benutze diese alte Fabrik auch als Galerie für Künstler.
Malst du selbst?
Ich male ab und zu selbst, ja, wenn ich Zeit habe, aber jetzt, das letzte Jahr, nicht mehr so viel. Aber wenn ich da bin, dann kommt man einfach in diese Modus rein.
Ja, und dieses, ich weiß nicht, dieses Renovieren, so wie du es jetzt beschreibst, das hat ja schon auch einen künstlerischen Aspekt.
Ja, oder? Es ist ein bisschen
Dinge zu gestalten.
Ja, genau. Und einfach kreativ zu sein und die Sachen irgendwie. Ich sage immer, ich kaufe mir nicht ein Haus, sondern ich kaufe mir eine Beschäftigung oder ein Projekt, wo ich mit meinem Kopf irgendwie denken muss und irgendwie die Bilder vor mir haben und wenn ich auf die Reise bin nach Japan, dann kann ich so ein bisschen mich überlegen, wie mache ich das, wenn ich zurückkomme und mich beschäftigen quasi.
Projekt. Ich glaube, das ist ein nicht ganz unwichtiges Wort in deinem Leben. Da kommen wir noch drauf zu sprechen im Laufe dieses Podcasts. Ich möchte woanders starten, Dagur.
Ja.
Wir sind heute hier in einem schönen Hotel in Düsseldorf und das nicht ohne Grund. Heute Abend findet hier in Düsseldorf der Supercup statt.
Ja.
THW Kiel gegen die Rhein-Neckar-Löwen und du bist nicht zufällig hier, obwohl es ja auch sein könnte, ja, dass du als Beobachter da bist. Du bist warum heute hier am Start?
Ja, ich habe vor einem Jahr habe ich mir gedacht, das war so eigentlich nach Covid-Zeiten, da habe ich mir gedacht, dass mein nächster Schritt im Handball könnte außerhalb dieses Coaching-Rolle sein. Und ich möchte das gern probieren. Ich habe als Experte in Island zwei Turnieren begleitet, also die Weltmeisterschaft und Europameisterschaft. Die ganze Island-Spiele habe ich im Studio als Experte gearbeitet. Mir hat das gefallen und ich habe das irgendwann, war ich in Deutschland, habe mit Bob Hanning gesprochen. Ich habe auch mit meinem Bruder gesprochen und beide haben mich so gesagt, ja, das würde wahrscheinlich gut passen und haben das unterstützt. Und so ist der Kontakt zu Dein gekommen und wir haben gesagt, okay, ich habe immer noch Vertrag mit Japan bis August nächstes Jahr, aber wir werden das in dieser Saison probieren. Ich bin dann ein paar Mal hier und mache immer zwei, drei Spiele und meine Idee ist auch, weil ich habe die Leute wirklich nicht viele habe ich 10 Jahre nicht mehr gesehen oder sieben Jahre nicht
mehr gesehen. Du meinst die Leute im deutschen Handball?
Genau. Und deswegen fand ich lustig, wenn ich die treffe, dass ich manchmal die Kamerateam auch dabei habe. Und das haben wir tatsächlich gemacht jetzt mit Viktor Szilagyi gestern Abend.
Also du hast ein Gespräch geführt?
Genau.
Als dein Experte?
Genau.
Mit dem Kieler Manager, ja, Viktor Szilagyi. Ja. Du hast die Fragen gestellt?
Genau. Und da bin ich absolut out of the box und ich habe so ein bisschen nicht Angst, aber es hat ein bisschen gekribbelt.
Respekt. Bisschen aufgeregt gewesen.
Aufgeregt.
Ja, also Dein, das neue Zuhause für den Handballsport in Deutschland. Da werden wir dann Kollegen sein, freue mich sehr drauf. Ich darf auch kommentieren für Dein.
Ja.
Also es ist ja. Finde ich mit das Tollste an der ganzen Sache ist, dass es eben nicht nur die Handball-Bundesliga ist, sondern es sind Männer, Frauen, internationale Wettbewerbe und das alles auf einer Plattform, alles unter einem Dach.
Ja.
Wie stellst du dir deine Aufgabe vor als Experte bei Dein? Was reizt dich da? Was willst du rüberbringen?
Also in erster Linie freue ich mich, dass ich Teil von dieser Team bin. Und was ich eigentlich machen möchte, ist das zu genießen. Ich fand, wenn ich hier war als Coach, ich habe teilweise Füchse Berlin und Nationalmannschaft gleichzeitig gemacht und ich war dauerhaft unter Strom und ich bin keiner, der diese Momente genießt, sondern ich bin in Konzentrationsphase. Wenn ich irgendwie unterwegs mit Mannschaft bin, dann bin ich einfach, glaube ich, nicht so lustig dabei zu haben. Aber jetzt möchte ich einfach in die Halle kommen, relaxed und die Analyse machen.
Den Handball
genießen. Ein bisschen Handball genießen, die Leute treffen und Zeit haben und einfach da zu sein, wie ihr alle irgendwie diese Handballwelt lebt. Und das ist meine erste Priorität. Ich freue mich einfach auch auf die Mannschaften, auf die Trainer, was machen die, wie läuft das Saison, das ist super spannend jetzt ist nicht mehr zwei Mannschaften, jetzt sind die 5, 6, die gewinnen können, internationale Wettbewerbe auch, Konkurrenz, Abstieg auch, also es könnte ein super, super Saison werden.
Da werde ich gleich noch mit dir in aller Ruhe drauf zu sprechen kommen. Ein bisschen einen Ausblick wagen, was ja nicht ganz einfach ist, finde ich, in dieser Liga. Aber nochmal ganz kurz zu Dein und deiner Aufgabe dort als Experte. Was willst du rüberbringen? Was willst du den Leuten vermitteln?
Ja, ich bin zum Beispiel heute Abend beim Supercup direkt auf dem Boden.
Am Spielfeldrand.
Am Spielfeldrand mit Annette Settler. Ja, wir werden einfach diskutieren, was passiert, Teamaufstellung, was die Trainer vielleicht denken, warum die so aufstellen, welche taktische Sachen die vorhaben, vorhaben können. Man weiß ja nie, was passiert. Manchmal kommen Sachen, die unerwartet sind. Man kann überreden, diese sechs sind besser als die sechs. Dann fängt der andere Trainer vielleicht 7-6 zu spielen und dann kommt ein ganz anderes Element im Spiel. Solche Sachen finde ich interessant. Die wollen wir diskutieren. Und ja.
Wirst du ein kritischer Experte sein?
Ich glaube ja. Also ich glaube, ich bin eher ein netter Typ, aber wenn es um Handball geht und wenn man wenn man sieht, dass etwas falsch läuft oder ich bin kritisch auf meine Spieler und ich glaube, ich komme nicht so leicht raus aus der Rolle. Aber ich möchte kein Böse sein, aber fair und aber man muss auch sagen, wenn es nicht so toll ist.
Wie hast du das also von der anderen Seite als Trainer empfunden, wenn sozusagen um dich rum Experten oder Journalisten deine Arbeit bewertet haben?
Ich habe schon, wenn es alte Spieler, alte Trainer waren, ja, weniger, wenn es Kommentare waren.
Danke.
viele wissen nicht ganz, wie es ist, wenn man eine Mannschaft aufstellt und in welche Situation der Mannschaft manchmal ist. Manchmal kommt ein Team in eine Situation, die eigentlich kommen muss und man kann nichts dafür machen als Trainer und als Spieler. Also manchmal ist die Situation einfach so, wie es ist.
Das ist auch, finde ich, genau der Punkt, warum dieses Zusammenführen von, ich sage es mal, Journalisten, Reportern, Reporterinnen und Experten so wichtig ist in der Handballberichterstattung, dass du diese unterschiedlichen Blickwinkel auch zusammenbekommst. Ja, ja. Ich arbeite, muss ich echt mal klar sagen, viel lieber mit einem Experten an meiner Seite, weil es doch nur eine Bereicherung ist. Ja, ne? Dieses Insight, das, was du als tatsächlich, ich hab da auch ein bisschen Handball gespielt, aber natürlich auf einem ganz anderen Niveau.
Ja.
Und das ist genau das, was es ausmacht am Ende für den Zuschauer. Und es scheint ja genau das zu sein, was du dann auch eben dazufügst.
Ja, ich hoffe, dass es eine Bereicherung wird. Aber manchmal sind wir wahrscheinlich die gleiche Meinung. Aber ab und zu vielleicht kommt ein Moment, wo man denkt, okay, so ist die Situation jetzt und ich kann das klären, warum das so aussieht, wie es aussieht.
Weißt du, was ich mache das jetzt seit 20 Jahren. Ich finde das auch immer spannend, wenn Leute die Seite wechseln, also jetzt wie du quasi aus dem Trainerbereich oder aus dem Spielerbereich auf die andere Seite rüber, in den berichterstattenden Bereich.
Ja.
Habe ich auch schon ein paar ganz interessante Erfahrungen gemacht, dass Leute, die immer sehr kritisch auf die Medienleute geguckt haben, wenn sie dann eben selbst in der Rolle waren, plötzlich auch einen anderen Blickwinkel bekommen haben. Auch das finde ich schön letzten Endes, weil dieses Verständnis für beide Seiten, und da bin ich auch gespannt, was du für Erfahrungen hast.
Also ich war immer ziemlich ruhig gegenüber meinen Kritiker am Anfang. Und zum Schluss auch. Also ich habe mich nicht aufgeregt, wenn jemand etwas gesagt hat, was ich wusste, ist nicht fair oder etwas in die Richtung. Da war ich kann mich nicht erinnern, dass ich mich aufgeregt habe wegen Journalisten oder Experten.
Also ich kann mich absolut nicht daran erinnern, dass man dich hätte mal aus der Reserve locken können, Dago.
Ich bin nicht so empfindlich.
Nein, den Eindruck hatte ich auch nicht. Also jetzt warst du ja von 2009 bis 2017 sehr präsent hier in Deutschland. Zunächst als Füchse-Trainer, später als Nationaltrainer. Ja. Seit 2017 bist du nicht mehr fix in Deutschland und wir haben dich so ein bisschen aus den Augen verloren. Klar, wir haben mitgekriegt, du bist unter anderem nach Japan gegangen, hast die japanische Nationalmannschaft übernommen, speziell eben auch im Hinblick auf die Olympischen Spiele in Tokio. Aber bring uns mal ganz kurz up to date auf den Stand der Dinge. Was machst du gerade alles so?
Ja, erstmal war das mit Absicht, dass ich versunden war. Ich habe eigentlich die Schnauze voll gehabt.
Von Deutschland?
Na, einfach vor allem. Also ich bin ich war ausgebrannt quasi zum Schluss und wollte einfach Ruhe haben. Mhm. Und ich war weg vom Deutschland und dann kamen die ersten Nachfragen für Interviews oder Kommentar und wie siehst du das Nationalmannschaft jetzt und jetzt ist Alfred da und was meinst du dazu? Ich habe einfach mich entschieden, kein Interview zu machen, mhm. weil dann möchte man nicht Ja sagen und dann kommt der Nächste und man sagt Nein. Und dann, deswegen habe ich einfach Nein zu allen gesagt. Und in Japan ist nicht viel Mediaarbeit mit dem Nationaltrainer verbunden. Nur ab und zu etwas Kleines.
War das ein Kriterium für
das
die Jobwahl?
Das war ein Kriterium, weil ich mag Coaching sehr. Aber ich mag eigentlich nicht diese Media-Sache, die daran hängt.
Ja, umso interessanter wird es jetzt,
wo
du wieder mittendrin
genau, bist. Jetzt bin ich.
Jetzt bist du wieder bereit
dafür. Ja, jetzt bin ich bereit. Deswegen bin ich versunden. Was ich jetzt mache, ist, ich bin immer noch der Trainer der japanischen Handball-Nationalmannschaft. Wir haben seit Olympia 2021 haben wir wenig gemacht, muss ich sagen. Wir mussten wegen Covid sehr reduzieren. Die Japaner haben erst jetzt im Mai das Land aufgemacht. Es war zu immer noch.
Okay.
Und deswegen konnten wir nicht viel reisen. Wir konnten keine Testspiele in Japan machen. Wir haben alles sehr, sehr reduziert und jetzt kommt so eine heiße Phase auf uns. Im September haben wir Asian Games, das sind so wie Olympische Spiele, aber nur mit Asien. Großes Turnier in China. Und danach kommt die Qualifikation für Olympia. Da ist Asien ein bisschen anders als die anderen Kontinente. Die haben eigene.
Also 2024 in genau. Paris. Und so lange läuft ja auch dein Vertrag.
Genau.
Also das Ziel ist, da auf jeden Fall nochmal mit dabei zu sein.
Genau. Und wird unheimlich schwer, weil es kommt nur eine Mannschaft weiter. Mhm. Katar ist der größte und stärkste Mannschaft und die spielen zu Hause dieses Turnier. Mhm. Zum dritten Mal. Also die Qualifikation, das Turnier wird einfach in Katar gespielt.
Das findest du nicht so gut, offensichtlich.
Das dritte Mal in Folge.
Bisschen komisch.
Ich finde das einfach lächerlich.
Du hast ja so einige Erfahrungen mit Katar im Handball gemacht. Ja, kommen wir später noch
drauf. Können wir auch diskutieren. Aber wie gesagt, die machen wahrscheinlich gar nicht falsch. Also das ist die Asien-Verband, die das austeilt, nicht.
Naja, aber wie kommt das dann zustande?
Keine Ahnung. Ich weiß das nicht, aber so ist das.
Aber du findest es offensichtlich nicht fair?
Nein, ich finde, so ein Turnier sollte
variieren.
Variieren, ja. Das ist ein guter Wort.
Wir kommen noch im zweiten Teil des Podcasts auf deinen persönlichen Lebensweg im Detail zu sprechen. Deswegen würde ich sagen, verschieben wir das in die Tiefe gehen an der Stelle auf später.
Okay.
Ich möchte mit dir zunächst mal auf die Bundesliga gucken, weil da warst du jetzt ein paar Jahre raus. Ja.
Ja.
Und du hast offensichtlich auch Abstand gebraucht, aber jetzt, vor allem auch durch deine Expertenarbeit, musst du natürlich wieder deutlich näher ran.
Genau.
Wie gut bist du in dem Thema im Moment?
Ich bin ziemlich gut im Thema, würde ich sagen. Und ich bin, glaube ich, sehr schnell reinzukommen. Ich habe jetzt etwas Testspiele angeguckt, was ich sehen konnte von den Mannschaften. Ich habe die Spieler habe Zugang zum Spieler vom letztes Jahr. Und deswegen glaube ich, bin ich schnell zu sehen, was taktisch und was die Trainer planen und wie die Mannschaften aufgestellt sind und. Jetzt gerade am Anfang ist das etwas schwerer, weil ein paar Verletzungen auf alle Seiten sind. Aber so im Grob bin ich, glaube ich, ganz gut im Thema drin.
Was ist für dich das Einzigartige an der Handball-Bundesliga?
Das ist die Breite, dass man gegen jede Mannschaft verlieren kann. Ich glaube, Kiel weiß heute nicht, der HW Kiel weiß heute nicht, was auf die kommt mit Rainer Löwen, aber auch genauso Angst, nicht vielleicht Angst, aber Respekt haben, die nach Balingen zu
am Sonntag,
am erste, Sonntag erste zu
Bundesliga
spielen. Genau, für genau. Und das ist eigentlich das Schöne, dass die, dass man irgendwie nie sich sicher fühlen kann und dass, wenn neue Spieler in die Bundesliga kommen, dass die das erstmal lernen müssen, dass es gibt nur 100% Leistung und sonst reicht es nicht.
Auf was freust du dich ganz besonders jetzt speziell in der kommenden Saison?
Also ich freue mich persönlich einfach locker in die Halle zu kommen und das genießen.
Mhm. Ich meinte jetzt natürlich, auf was speziell in der Handball-Bundesliga,
ja,
auf was du vor allem den Fokus richten wirst jetzt in der kommenden Saison, was dich da interessiert.
Naja, allgemein einfach auf die Mannschaften, auf dieses die Coaching-Team, also Flensburg hat neuer Trainer, das ist auch sehr, sehr interessant. Was wird sich da ändern? Lupo ist zurück und solche Dinge. Die Sachen sind für mich interessant. Was macht Kiel jetzt mit den ganzen Verletzungen am Anfang? Was macht Magdeburg mit den Verletzungen am Anfang? Wie können die das irgendwie überleben? Also das ist jetzt schon spannend, wie die starten. Weil es würde mich wundern, wenn der deutsche Meister mehr als 2-3 Punkte Vorsprung hat.
Vor dem zweiten.
Genau.
Also du erwartest wieder ein total enges Rennen.
Ich glaube ja.
Zwischen wie vielen Mannschaften und wem?
Ja, Flensburg, Magdeburg, Füchse, Kiel, Rhein-Neckar-Löwen.
Also wie in der vergangenen
Saison.
Die Top 5 bleiben genau, gleich.
Klassiker.
Und wie wird die Reihenfolge sein am Ende?
Ich glaube so. Flensburg, Magdeburg, Füchse, Kiel, Rhein-Neckar-Löwen.
Der THW, der Titelverteidiger nur auf Platz 4, das musst du genauer erklären.
Die haben jetzt Probleme am Anfang mit den Verletzungen. Die haben riesen Verlust mit Landin.
Ja.
Das muss man erstmal überleben. Du kannst ihn nicht 1-1 ersetzen, aber die müssen jetzt auch ein Jahr überbrücken quasi, bis Vargas kommt.
Der hat doch einen Vertrag erst ab 2025.
25, ja genau.
Ja, zwei Jahre.
Zwei Jahre quasi.
Du gehst also davon aus, dass der THW versuchen wird, ein Jahr früher zu kriegen.
Ja, ich hoffe, dass sie das heute machen. Das wäre toll, wenn er in die Bundesliga kommt. Aber ich glaube, das wird problematisch. Mhm. Kiel hat große Leute in der Abwehr. Die sind in der Zentrum nicht so beweglich und die müssen nicht viel rauslaufen. Wenn man aber Gegentore bekommt, Schlagwürfe über Kopf, Sprungwurf vom 10 Meter, wenn das, was Landin normalerweise hält, er nimmt diese Bälle weg.
Ja, und die von außen, ja.
Und dann fängt diese Angst aufzubauen vom Gegner. Mhm. Wenn man das alles verliert, muss die Abwehr dann vielleicht einen Schritt mehr machen, einen Schritt weiter raus, dann öffnet sich Sachen, dann kommt Unsicherheit. Und das kann alles dazu führen, dass der Mannschaft so ein bisschen den Rhythmus verliert. Das kann passieren. Ich sage das nicht, dass es unbedingt passiert, aber das kann passieren. Deswegen sage ich, ich finde Flensburg mit viel besseren Torhüter gespannt als Magdeburg.
Mhm. Kevin Müller.
Und ich glaube, das über ganze Saison zahlt sich aus. Mhm. Für ein Spiel oder zwei ist Magdeburg auch Augenhöhe. Ich glaube, Füchse müssen irgendwann dabei sein zum Schluss. Also erstmal müssen die mithalten bis Frühling und dann müssen die irgendwann zuschlagen, finde ich.
Lass uns nochmal ganz kurz beim THW Kiel bleiben. Torhüterposition, okay. Klar. Ja. Landin ist der Beste, oder?
Ja.
So. Vincent Gérard,
ja.
Was hältst du von ihm?
Ich glaube, so wie viele andere, alle sind der Meinung, er hat Glück gehabt, dass er mit so einer super französischen Nationalmannschaft gespielt hat. Aber.
Du meinst, er hat mehr von der Mannschaft profitiert, ja, als die Mannschaft von ihm?
Aber das ist ein guter Keeper. Also das ist ein guter Keeper. Er ist ein Kämpfer. Er ist ein Riesenkämpfer. Er hat immer mit dieser Underdog-Rolle spielen müssen, weil alle haben über Aubameyang damals gesprochen und es war nicht leicht für ihn, der Nachfolger davon zu sein.
Jetzt
kennt er die Rolle und ist der Nachfolger vom Landin und der kann eigentlich nur gewinnen, weil alle haben ihm irgendwie, das ist Downgrade. Es wissen alle, dass es ein Downgrade ist. Aber er kann auch Spiele gewinnen für Kiel.
Das finde ich ist eine interessante Sichtweise. Man könnte es ja auch von der anderen Perspektive betrachten, nach dem Motto, es könnte ihn erdrücken, diese Last jetzt von Niklas Landin übernehmen
zu müssen. Ich glaube nicht. Ich glaube, er brennt einfach die Leute zu zeigen,
so schlecht bin ich nicht.
Ja, genau.
Ah, okay, das finde ich interessant.
Ich glaube, er ist auch so ein Typ. Er ist ein Kämpfer.
Okay, Verlust Sander Sargosen.
Nicht so groß, wie alle meinen. Guter Spieler, gar keine Frage. War er immer in Topform? Nein.
War er immer fit?
War er immer fit? Nein.
Nein.
Und Rückraumspieler haben die.
Der Neue?
Ja. Der Neue.
Elias Ellefsen?
Ja, ja. Der sieht sehr gut aus. Irgendwie, die Kieler haben Gisli Kristjánsson gehen lassen. Die haben auch Knorr nicht genommen, obwohl der Vater auch Verbindung mit Kiel hatten. Mhm. Und vielleicht haben die sich jetzt gedacht, okay, einer von diesen Jungen müssen wir nehmen. Und er ist sicherlich einer. Ich glaube, er wird sofort zuschlagen. Er ist frech. Er wird vielleicht so wie Juri Knorr ein paar zu viele Fehler machen am Anfang. Er ist so ein bisschen ähnlicher Typ. Mhm. Er nimmt Risikosachen. Er will das selber machen.
Spektakulärer Spieler,
ein bisschen YouTube-Generation-Spieler. Aber er bringt Tempo rein.
Unberechenbarkeit.
Ja, und alle diese im schnelle Mitte, wenn er außen spielen kann im Abwehr und dann durch die Mitte kommen, das ist schon eine Bereicherung für Kiel und dadurch werden die ein paar Tore, leichte Tore bekommen.
Ja, da geht er direkt wieder in die Tiefe, klar, da spricht der Trainer, der das große Ganze sieht, aber zusammengefasst, großes Fragezeichen beim THW natürlich, Torhüter in Verbindung mit der Abwehr.
Weil ja, und auch weil die sind nicht die Jüngsten und man sieht auch jetzt,
Steffen Weinhold ist noch lange verletzt, Gubindo neu dazugekommen,
ja,
ist auch nicht mehr der Jüngste,
sind alle, ist angeschlagen. Die sind auch ältere Spieler und die brauchen auch länger, um die Verletzungen zurückzukommen. Wenn die jetzt kommen zwei neue Spieler, die sind beide 30 plus, kommen in diese deutsche Bundesliga-Rhythmus, viel trainiert und sofort Muskelverletzungen. Das ist eigentlich eine typische Sache, aber das wird problematisch jetzt am Anfang.
Du hast Flensburg ohne Zögern auf die Eins gesetzt.
Ja.
Jetzt mal, also ich glaube, in einem sind sich alle einig,
ja,
was die Qualität der einzelnen Spieler betrifft. Ja, und welche auf allen Positionen, vielleicht kleines Fragezeichen halb rechts, weil also Kai Smits, überragende Saison gespielt in Magdeburg, aber dahinter Teitur Einarsson, der hat jetzt auf rechts außen ausgeholfen in der vergangenen Saison, der hat sich jetzt ja auf halb rechts jetzt noch nicht so in den Vordergrund in der Bundesliga gespielt, also da klar, aber sonst absolut top besetzt, mindestens doppelt auf jeder Position. Mhm. Jetzt aber das Aber, neuer Trainer, neue Spieler auf Schlüsselpositionen. Also nach meiner Erfahrung braucht es ja auch immer einen gewissen Prozess, bis sich das alles einspielt. Das siehst du in diesem Fall nicht so.
Nee, ich glaube, die werden vom Anfang an Rhythmus haben. Die haben neue Trainer.
Nikolai Krikau.
Ich halte sehr viel von ihm.
Kennst du ihn persönlich?
Nee. Und Ljubo ist zurück. Das ist auch eine Zeichnen, dass es alles, ich glaube, es wird alles sehr, sehr eng und alles sehr, sehr konzentriert.
Glaubst du, dass das gut funktionieren wird? Da gab es ja schon auch kritische Sichtweisen nach dem Motto, Franjes war dort Trainer, jetzt hat der neue Trainer direkt einen ehemaligen Trainer im Nacken.
Ich glaube, Ljubo ist mehr als zufrieden in die Rolle, die er jetzt bekommen hat und ich glaube, das wird ohne Probleme laufen. Ich bin der Meinung, die werden alle topfit sein und die werden bereit und ich sehe nicht die Problematik, dass man sich einspielen muss. Wir haben eine ähnliche Situation mit Reinicke Löwen. Die haben auch auf die Halbpositionen neue Leute. Ich glaube, da braucht man vielleicht mehr Zeit als in Flensburg. Ich glaube, Flensburg wird vom Anfang an sehr, sehr deutlich Zeichen setzen.
Wie bedeutend schätzt du den Fakt in Flensburg ein, dass der neue Trainer vieler seiner Spieler ja schon kennt,
ja,
von GOG.
Das ist großer Vorteil und auch viele andere Skandinavien, wo er sicherlich leicht irgendwie die neue Verbindung bekommen kann. Aber ich glaube einfach, der Weg mit ihm und Ljubo, und das war Turbulenz letztes Jahr für Flensburg. Mhm. Und jetzt wird das, glaube ich, sehr, sehr deutlich.
Also du glaubst, dass das harmonieren wird jetzt, ja, in dieser Konstellation, ja, in Flensburg.
Ja. Da ganz,
sagst du mit Überzeugung. Ja. Dann lass uns über den SC Magdeburg sprechen. Da ist ja, sagen wir mal, das größte isländische Element, ja, mit dabei. Also umso spannender, wie du da drauf guckst. Hättest, ja, du das für möglich gehalten vor der vergangenen Saison, dass Magdeburg die Champions League gewinnt?
Nein, eigentlich nicht. Aber immer wieder kommen die über diese Kollektive und Benno schafft das irgendwie immer, dass alle dafür sterben. Und das zeichnet diese Mannschaft aus und das ist eigentlich der beste Mannschaft, so vom Team her.
Was die Chemie betrifft, ja, genau, Einstellung.
Genau, das kann man nicht kaufen. Und das ist manchmal so, dass die Spieler und der Mannschaft, die nehmen diese charakterliche Einstellung vom Trainer. Nicht nur die taktische Sachen oder so etwas, aber die nehmen diese charakterliche, das sieht man auch bei Kloppo im Fußball,
okay,
in Liverpool.
Interessanter Vergleich.
Irgendwie hat der Liverpool-Mannschaft hat dieses gleiche Temperament wie Kloppo und der ganze Stadt hat plötzlich alle dieses Temperament von Kloppo.
Weil du aber sagst, das kann man nicht kaufen, das fängt dann ja aber schon bei der Spielerauswahl an.
Das, ja, 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 aber ich glaube, das spielt auch eine Rolle, welche Trainer zum welche Club kommt und dann welche Schlüsselspieler dazu kommen. Und ich glaube, da hat Magdeburg natürlich mit ihm als Homeboy den richtigen Trainer und dann ein paar Schlüsselspieler. Und die Isländer sind sowieso verrückt, viele. Und die sind auch so diese Kämpfertypen manchmal, oft. Und ich glaube, dieses Element passt einfach irgendwie perfekt.
Das hast mir natürlich die perfekte Vorlage gegeben. Die Isländer sind sowieso verrückt. Schön, dass du das gesagt hast.
Ja.
Also nochmal, seit 20 Jahren bin ich jetzt Teil der Berichterstattung in der Handball-Bundesliga. Und ich weiß nicht, wie oft ich den Satz, natürlich auch von Deutschen, speziell auch von Deutschen gehört habe, wenn man über irgendjemand gesprochen hat, nach dem Motto, wenn man fragt, ja, wie kann das, ja, er ist Isländer.
Oh.
Also irgendwas ist ja da ganz besonders in eurer Mentalität. Bitte, du bist Isländer.
Ja,
erklär uns das ein bisschen.
Ja, wir sind ja auch unterschiedliche Typen, aber ich glaube, wir haben trotzdem große Vereinseinstellung und Teameinstellung, weil wir gehen alle in einen Club, in unsere kleiner Stadt, ja, aber der Reykjavik hat vielleicht 10 Vereine.
Ja. Und das ist mit Abstand die größte Stadt.
Ja, ja. Und jeder Kind geht in einen Club und bleibt meistens da, bis Profivertrag fängt an. Und da müssen wir mitleben, dass unsere Kumpels nicht so gut sind wie wir vielleicht, die Leistungssportler. Mhm. Aber wir müssen trotzdem irgendwie auskommen. Mhm. Und wir gehen nicht einfach weg von diesem Verein und springen in einen neuen Verein und fangen da ein zu kämpfen. Also wir spielen einfach in dieser schlechten Mannschaft weiter. Und wenn ich meine Kinder aufgezogen habe hier in Berlin, dann hat es sehr früh angefangen, eigentlich die Kids, die zu schlecht waren, die mussten weg. Und die Kids, die okay. zu gut waren, die mussten auch bessere Verein finden. Und das hat mit 10 oder 12 oder 14 passiert.
Das ist natürlich ein ganz zentraler Unterschied
in Island. Island, wir bleiben einfach in unserem Verein. Das ist mein Dorf, das ist mein Team. Ich bleibe da. Und dann kommen wir in unsere Nationalmannschaft zum Beispiel. Und wir haben wenig Leute und müssen mit wenig Talent auskommen und haben einfach Toleranz dafür, dass wir mit dieser kleinen Gruppe arbeiten müssen und wir müssen maximal rausholen von jeder diese extra 5%, jeder muss diese extra 5% immer geben.
Okay, was sind das für Fähigkeiten? Man lernt von Anfang an mit den Umständen, so wie sie einfach sind, ja. zu leben und das Beste draus zu machen.
Ja.
Und man hält zusammen,
ja, man springt nicht
man
weg.
Hält zusammen, ja. großer Zusammenhalt. Ja. Ja. Ja, und in dem Kontext dann ja irgendwo auch die deutlich geringere Auswahl
ja.
ein Vorteil.
Ja, man sieht ja auch jetzt für Insel eigentlich genau das Gleiche.
Ist ja noch kleiner als
noch Island. Kleiner, noch
deutlich weniger Einwohner.
Und dann kommen plötzlich Leistungsträger für Topclubs in der Bundesliga ist es.
Also Mentalität über allem anderen, was die Ausländer
auszeichnet. Wir haben auch weil Handball
ist. Alles, was da reingehört halt in diesem Bereich, ist auch ein Überbegriff.
Ja. Aber wir haben auch diese alte Tradition mit Handball in Island und dann haben wir sehr starke Vorbilder für die nächste Generation. Wenn der Nationalmannschaft gut spielt bei Großturnier, dann gucken sich das alle an. Mhm. Da haben wir nicht Quote von 15%, wir haben 80% Quote. Das ist fast jeder, der
auch. Wer ist der bekannteste isländische Sportler?
Bekannteste?
Ja. Also, oder ist es ein Handballer?
Ja, Stefansson ist riesengroß.
Alfred?
Alfred natürlich auch. Also es ist schwer zu sagen, das kommt auf die Generation.
Aber also die Handballer sind ganz vorne mit dabei, was die Bekanntheit betrifft
auf Island. Ja.
Haben Isländer auch ein geringeres Schmerzempfinden als die anderen?
Das glaube ich nicht.
Also du weißt, glaube ich, worauf ich hinaus will. Also jetzt, alleine, was sich da abgespielt hat beim Champions League Final Four, Gísli Kristjánsson,
ja.
der hatte mehrere schwere Schulterverletzungen. Ja. Der war ja schon als ganz junger Kerl, also von außen hatte man das Gefühl, die Karriere steht auf der Kippe.
Ja.
Jetzt hat man das ja auch zigfach gesehen und ich glaube, das ist ja auch ein ganz großes Stück weit völlig normal, wenn du so schwere Verletzungen hast, das ist ein Trauma. Und viele schaffen es jahrelang nicht, vielleicht ihr ganzes Leben lang nicht, dieses Trauma einer solch schweren Verletzung hinter sich lassen zu können. Aber dieser Gísli Kristjánsson ist ja offensichtlich ein bisschen anders, was das betrifft. Ja. Der hat sich ja trotz all dieser Verletzungen in seiner Spielweise kein bisschen geändert. Immer hundertprozentiges Risiko, immer volle Lotte. So, und dann hast du diese Situation, Champions League Halbfinale, er kugelt sich erneut die Schulter aus. So, was hast du denn, und er spielt am nächsten Tag. Also was hast du gedacht, als du das beobachtet und erlebt hast?
Ich glaube, er ist wahrscheinlich einer von drei Spielern auf der Welt, die das machen würde oder machen kann. Ja, er hat bewiesen, dass er immer schnell zurückkommt nach Verletzung. Aber diese Wille und einfach, dass er helfen wollte einfach Leistung bringen, er wollte diese Titel haben und. Ja, unfassbar, unfassbar. Und wenn jemand das verdient hat, dann er.
Ich finde, man kann ja aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf die Geschichte gucken. Auf der einen Seite, das, im Grunde ist das eine Heldengeschichte, auf eine gewisse Art und Weise natürlich. Ja, ich meine,
Mannschaft war Held, aber er war.
Ja. Er war und er opfert, ich nenne es jetzt mal Opfern für die Mannschaft, weil er hatte einfach eine Verletzung, mit der man unter normalen Umständen und auch unter anderen Umständen nicht spielen kann am nächsten Tag. Ja? Also er hat was gemacht, was eigentlich gar nicht geht. Und es war natürlich auch ein Risiko. Ja? Ja. So, jetzt frage ich den Trainer und auch natürlich den Menschen, Dago Sigurdsson, wie sprichst du denn mit so einem Spieler? Weil ich bin mir ganz sicher, bloß damit da kein falscher Eindruck entsteht, dass die Magdeburger im Rahmen dessen, was möglich war, das medizinisch so gut wie möglich abgeklärt haben. Ja, Benno hat ja zum Beispiel immer gesagt, wir haben mit den Medizinern gesprochen, wir haben jetzt eine Situation, dass es nicht schlimmer werden kann. Aber bitte, wer kann denn das hundertprozentig sagen und wie reden wir in 15 Jahren darüber? Wie geht's Gisli dann? Das weiß ja heute kein Mensch. Wie schaust du da drauf als Trainer und Mensch auf diese Entscheidung, so wie das gelaufen ist?
Man kann sich eigentlich nicht in die Situation bringen. Also ich glaube, das sind die Entscheidungen und Vertrauenssache, die zwischen Trainer, Medizinabteilung und Spieler da sein muss. Und wenn die frühere Erfahrungen gemeinsam gemacht haben, dann ist das immer besser, um dieses Vertrauen zu bekommen. Und dann irgendwann spielt diese Verrücktheit ein bisschen auch mit, dass man einfach bereit ist, alles für einen Titel zu tun, obwohl das auf die Gesundheit irgendwie kommt. Ich weiß das nicht, ehrlich gesagt.
Also du kannst und willst es nicht bewerten aus der
Distanz? Nein, ich meine, das kann keiner. Also das waren wahrscheinlich 3 oder 4 Leute in diesem Zimmer drin und zum Schluss ist die Entscheidung bei Gisli selber, also er sagt, ich möchte und
ist das der richtige Weg, ein Spieler, der so ehrgeizig ist, wie Gisli Kristiansson, dann entscheiden
zu lassen? Dann letztendlich ist das Benno und ich glaube, Benno hat gesagt, ich möchte das nicht von ihm wegnehmen, wenn er will und die Medizinabteilung hat wahrscheinlich ein nicht grünes Licht, aber
es ist vertretbar.
Genau, das, ich warne davon, aber wenn, dann ist das vielleicht möglich. Keine Ahnung, wirklich.
Ich will ganz ehrlich sein, also ich war natürlich auch vollkommen fasziniert von dieser ganzen Geschichte, die da passiert ist beim Final Four, Champions League Final Four und vom Champions League Sieg der Magdeburger. Und natürlich auch, ich bin grundsätzlich fasziniert von Gisli Kristiansson. Aber ich gehörte nicht zu denen, die einfach nur gesagt haben, was für ein Held, sensationell. Ich hatte da auch immer ein Grummeln im Bauch, ja, und immer diese Fragen, die ich gerade gestellt habe. Kann man das wirklich so machen? Kann man das riskieren? Ist das verantwortbar? Natürlich kann man im Leistungssport nicht mit den Kategorien bewerten, wie, sagen wir mal, im normalen Leben, wenn wir von Achtsamkeit und solchen Sachen sprechen. Aber für mich war das schon ein absoluter Grenzbereich. Kannst du das nachvollziehen, diese
Sichtweise? Ja, das kann ich. Das kann ich natürlich nachvollziehen, auf jeden Fall.
Und diese Fragen nach, was ist verantwortbar und was ist nicht verantwortbar, das ist nicht einfach.
Nee.
Das ist nicht einfach. Also man kann ihm nur die Daumen drücken, dass er eben nicht irgendwann mal darunter leidet.
Ich bin eigentlich der Meinung, er wird schneller kommen als alle anderen.
Jetzt wieder nach der neuerlichen Verletzung.
Nach der Operation. Und ich hoffe, dass er einfach voll spielen kann und dass er in voller Kräfte wieder Handball spielen kann. Er ist Handballer durch und durch und er braucht einfach auf die Platte zu sein und die Art und Weise, wie er spielt. Er weiß, dass er Verletzungen haben wird und ihm ist das egal angeblich und er geht immer voll und ich hoffe, dass er früh genug zurückkommt. So auch so.
Ja, es ist, also es gibt keine klare Aussage dazu. Wahrscheinlich kann man es auch noch nicht klar sagen. Aber es wird wohl schon noch einige Monate zumindest dauern nach der Schulteroperation.
Und mit den Schulteroperationen ist immer schwer. Also die, man kommt ziemlich früh auf 90-95% zurück, aber die letzten 5-10% vom Kraft und Geschwindigkeit und das alles, das ist manchmal schwer. Also man kommt schnell auf diese 90%, aber um diese wirklich Explosivität zu bekommen in die Schulter wieder, ist manchmal schwer.
Was ist mit Omar Ingi Magnusson? Ich meine, der hat ja auch eine wahnsinnig wichtige Rolle beim SCM, bis er dann auch lange ausgefallen ist.
Ja, die haben auch vom Pensum her haben die sehr viel, die sind auch beide wichtige Spieler für die isländische Nationalmannschaft. Das heißt, wenn die Turnier spielen, dann müssen die fast durchspielen, weil wir haben nicht große Auswahl vom Spieler. Mhm. Und irgendwann, wenn etwas kaputt geht, dann ist manchmal mehr kaputt als man denkt. Und er hätte eigentlich jetzt schon zurück sein müssen, aber ich weiß nicht genau Stand der Dinge.
Na, also er scheint nicht hundertprozentig fit zu sein.
Genau, mal sehen.
Und wie siehst du den SCM aufgestellt, auch ohne die beiden? Du hast ja auf zwei getippt, das habe ich nicht vergessen.
Nein, ich bin immer noch der Meinung, dass die sehr gute Mannschaft haben. Die haben vielleicht, wenn die alle Mann an Bord haben, und wir dürfen das auch nicht vergessen, alle Mannschaften werden ihre Phasen haben, wo Verletzungen kommen und so ist das immer. Aber die und Kiel sind jetzt am Anfang mit vielen Problemen. Das kann auch zu ein bisschen Unsicherheit führen, wenn die Punkte abgeben, dass man ein bisschen unruhig, die Fans ein bisschen Unruhe haben, ein bisschen mehr Druck auf die Mannschaft kommt, dürfen nicht mehr verlieren und so weiter. Aber mein großer Punkt auf die Magdeburger Seite ist die Torhüterposition. Ich finde die gut, aber ich finde, andere Mannschaften haben bessere Torhüter und Flensburg hat bessere Duo mit Abstand. Und das über eine ganze Saison zahlt sich aus.
Sergei Hernandez, neu dazugekommen beim SCM.
Ja.
Also er ändert auch nichts an dieser Aussage, offensichtlich.
Ne, ich finde, ich weiß nicht, ob das ein großes Update ist. Bin mir nicht sicher.
Upgrade meinst du zu
Mike Jensen? Ja, genau.
Du glaubst, das ist dieselbe Kategorie?
Ja.
Okay. So, und jetzt?
Die haben ja auch Vereine einfach gewechselt, oder?
Ist so.
Ja.
Kommt vor. Ja. Jetzt wird es natürlich spannend, also für mich zumindest. Wie du auf deinen Ex-Verein guckst, die Füchse.
Ja.
Im vergangenen Jahr, sie waren ja schon in einer richtig guten Position.
Ja.
Waren, also noch in der Endphase waren sie Tabellenführer.
Ja.
So. Und natürlich träumt man oder hat man geträumt, träumt immer noch von der ersten deutschen Meisterschaft bei den Füchsen. Und dann verlieren die 4 Auswärtsspiele in Folge.
Ja.
Was haben die Füchse da aus deiner Sicht für eine Chance liegen lassen?
Die hatten eine richtig große Chance und ich glaube, hätten die zum Schluss gegen Kiel und Flensburg verloren, dann hätte man nichts gesagt, aber die haben das wirklich weggeschmissen gegen gemeinte kleinere Mannschaften und das ist bitter, wenn man eine Chance auf Champions League Platz war auch zum Schluss drin. Und die haben das alles irgendwie weggeschmissen in kurzer Zeit.
Woran hat es gelegen?
Ich bin mir nicht sicher. Aber etwas ist passiert und ob die gemerkt haben, dass die Chance haben auf den Titel und sind ein bisschen
nachgedacht,
weiß ich nicht. Aber jetzt haben wir eine neue Saison und Kretze und Bob halten den Ball flach, wie man sagt in Deutschland, glaube ich.
Das hast du gut gelernt.
Die können unter dem Radar ein bisschen nochmal attackieren. Aber die haben eine super Mannschaft. die haben sehr tolle Maße. Die haben ein bisschen Probleme jetzt mit der Breite.
Drucks verletzt, Achillessehnenriss, Holm ist weg. Und dafür haben sie noch keinen Ersatz von außen geholt.
Genau. Das reicht wahrscheinlich nicht über das ganze Saison. Aber kann sein, dass die das überleben bis Februar, keine Ahnung.
Sie suchen ja auf jeden Fall noch einen.
Ich glaube, die werden jetzt schon etwas finden.
Weißt du was?
Na, ich weiß gar nichts.
Du weißt gar nichts.
Ich bin ja nur Experte.
Ja, aber du hast ja, hast du noch Kontakt zu Bob?
Ja. Also wenn ich in Deutschland bin, dann treffen wir uns, wenn ab und zu telefonieren wir.
Aber hat er nichts verraten, wo sie da?
Nein. Ich habe nichts gehört. Gar nichts.
Okay, also die Füchse. Da ist jetzt seit einiger Zeit ein ganz junger Kerl Trainer.
Ja. Der, ja.
Diese Mannschaft übernommen hat Mitte ja. 20.
Genau, er hat bei mir gespielt, also er war junger Spieler, war in dieser Generation mit Fabian
Jaron Wiede, Siebert,
Paul Drucks, ja. Genau.
Jetzt, ich meine, du hast jetzt auch die 50 erreicht in diesem Jahr.
Ja.
Ein bisschen mehr Erfahrung schon, aber wie guckst du auf so junge Trainer? Und diese Frage, ob denn, was die ich meine, jeder macht ja Entwicklungs- und Reifeprozesse im Laufe seines Lebens und ist ja nur logisch, dass du als 25-Jähriger nicht den Erfahrungsschatz eines 50-Jährigen haben kannst. Wie schaust du da auf Jaron und auf das, was er da macht in Berlin?
Ja, ich war auch ziemlich jung, wenn ich angefangen habe. Vor 20 Jahren, glaube ich, habe ich angefangen. So 2003, 2004 oder so. Das. Und ich bin eigentlich Fan davon, dass man jung und frech ist, wenn man coacht. Also das hat mir gut
So hast du es gemacht.
Genau, ich war frech.
Und ist er auch frech?
Ja, das weiß ich nicht. Also jeder hat seinen eigenen Stil. Aber dieser jung und frech ist viel, viel besser als alt und frech. Deswegen bin ich so ein bisschen auf dem Weg.
Weg von der Frechheit.
Weg von Frechheit und weg vom Coaching wahrscheinlich auch.
Wir kommen da ja noch drauf zu sprechen. Aber das muss jetzt schon, wenn wir an der Stelle schon sind, heißt es, ja. du hast jetzt noch in Japan?
Ja, genau.
Ich habe
ein Jahr.
Willst du danach kein Handballcoach mehr sein?
Ja, nicht unbedingt. Oh. Also ich mag Coaching, aber ich bin kein großer Fan vom was umrum läuft.
Das hast du ja schon angedeutet, ja. Der mediale Druck, die Öffentlichkeit, der Erwartungshaltung.
Der Druck und Verantwortung überhaupt. Jetzt habe ich war ja auch Nationalkapitän und habe ein bisschen da meine Aufgabe ernst genommen und dafür, ich habe auch eigene Kneipe mit 20 geöffnet, mit Mitarbeitern und. Ich habe jetzt sehr lange Verantwortung.
Viel Verantwortung
gehabt. Irgendwann kommt meine Zeit ein bisschen da weg von dieser Sache.
Das ist die Lebensphase, in der du da gerade bist.
Genau.
Das ist das Spannende auch in diesem Podcast. Ist meine erste Folge als Host. Es gibt ja diese Unterteilung und das wollen wir auch im Groben so beibehalten, dass man erst über aktuelle Dinge spricht und dann über den persönlichen Lebensweg und die Entwicklung. Und das gehört natürlich, was du jetzt gerade angesprochen hast, habe ich eigentlich für den zweiten Teil geplant. Aber jetzt ist man natürlich da schon an der Stelle. Aber bevor wir da jetzt nochmal in die Tiefe gehen, habe ich noch zwei, drei Sachen, bevor wir dann tatsächlich auch zum zweiten Teil kommen. Sag mir nur ganz kurz, Bob sorgt ja dafür, weil wir jetzt bei Berlin waren und das möchte ich einfach nicht vergessen, das finde ich einen spannenden Punkt. Ja. Bob sorgt ja immer dafür, und das ist seine Philosophie und sein Credo, dass man bei den Füchsen zur Not auch auf Kosten des Erfolges junge Spieler aus dem eigenen Nachwuchs einbaut. Ja? Und auch jetzt, die erste Reaktion war nach der Verletzung von Drucks und dem Abgang von Holm, wir haben Leute, zum Beispiel Nils Lichtlein, der eine super U21-WM gespielt hat. Wie ist es als Trainer? Weil du willst, auf der einen Seite sollst du den maximalen Erfolg holen, auf der anderen Seite sollst du diese Jugendphilosophie beherzigen. Wie sehr hat dir da Bob die Hölle heiß gemacht, auf gut Deutsch gesagt?
Ja, da waren wir sehr auf die gleiche Seite, weil ich komme vom Valur, mein Verein in Reykjavik, die genauso arbeitet. Also wir bauen, wir machen unsere eigenen Spieler, wir haben eine eigene Philosophie und wir gehen das Risiko ein, diese Spieler Chance zu geben. Mein Problem aber in Berlin war, dass ich wollte die Spieler manchmal zu früh. So, wenn Paul Drucks und Fabi wieder kamen, dann war Bob sehr frech und wollte die nicht mir zu einfach geben, weil die sollten auch in A-Jugend spielen, was richtig ist, das ist richtig. Und ich wollte die nur im Training und vielleicht auf der Bank haben. Aber er war knallhart und wollte die einfach im Training und im Spiel bei A-Jugend haben. Und das war mehr das Problem, dass wir beide irgendwie geil darauf waren, diese junge Leute Chance zu geben. Und dann kam die Zeit irgendwann, wo er gesagt hat, okay, wenn du mit dem Paul oder Fabi planst, dass die auch Spielanteile bekommen, dann bekommst du die.
Aber dann musst du sie auch spielen lassen.
Ja, und dann musst du doch auch spielen lassen. Also, aber für den Bank alleine war es nicht möglich.
Aber hinter dieser Philosophie, ja, die wir gerade beschrieben haben, ja, dass man zur Not auch, das formuliert ja Bob immer wieder, auch auf Kosten des maximalen Erfolges dem treu bleibt.
Bist du immer gestanden hinter der Philosophie. Ich glaube, Bob und Füchse, Krätze, die könnten ein Jahr oder zwei Jahre auf Risiko gehen, finanziell, und quasi den deutschen Meisterschaft kaufen. Das könnte jetzt Berlin machen. Wir gehen all in auf eine Saison.
Holen noch zwei absolute Topstars.
Genau, holen uns diese zwei Spieler oder drei on top und wir werden Meister. Das könnten die machen. Mit ein bisschen Risiko, finanzielle Risiko, die würden das auch schaffen. Aber den Titel wollen die nicht.
Die wollen ihn auf ihre Art.
Ja.
Werden sie ihn kriegen irgendwann?
Ja, ja, 100%.
Den deutschen Meistertitel?
Ja,
auf diese Art und Weise?
Ja, ja, die können, das könnte dieses Jahr passieren.
Oha.
Und dann hat man auch einen Verein auf die Art und Weise, wie Kiel aufgebaut ist, wie Magdeburg aufgebaut ist, wie alte Traditionsvereine aufgebaut sind. Berlin wird nicht altes Traditionsverein, aber die werden ein Verein, den man respektiert wegen dem Weg. Das wird passieren, 100%.
Und wenn ich dir zuhöre und auch wenn ich das miterlebe, wie du das zum Ausdruck bringst, du findest das gut, oder?
Ja, 100%. Ja? Also absolut der richtige Weg für Berlin.
Dago, wir könnten, habe ich das Gefühl, noch so lange über Bundesliga und was da jetzt alles auf uns zukommt und diese Saison, es gäbe so viele spannende Themen.
Ja.
Ich muss jetzt hier aber einen Bogen finden, weil wir noch viele andere, also ich habe zumindest hier noch viele spannende Fragen auf dem Zettel.
Wie lang ist dieses Podcast? Es ist ein langer Podcast.
Das werden wir sehen. Das Schöne ist, wie ist denn das? Ist auf Island das Medium Podcast, ist das da auch so beliebt? Gibt es viele Podcasts auf Island? Warst du schon zu Gast auf Island?
Nein, ich habe so ein bisschen den gleiche. Ich hab jetzt wirklich sieben Jahre gar nichts gemacht.
Also ich habe sie komplett rausgehalten. Hörst du Podcasts?
Nein, auch nicht. Ich habe einen Podcast, den ich ab und zu höre, und das geht um Musik.
Oh, spannendes Thema. Habe ich schon wieder. Wir werden so, wird schwierig mit fertig werden. Ja. Podcast, das Schöne, weil du deine Frage war ja, wie lange geht denn das? Ja, da gibt es keine festgeschriebene Zeit. Das ist ja das Schöne dran. Man hat einfach mal die Möglichkeit, sich in der Tiefe und ausführlich über die Sachen zu unterhalten. Ja? Und trotzdem gehen wir jetzt eins weiter. Ich möchte mit dir nämlich nicht verpassen, auch in der Aktualität ganz kurz auf den Nationalmannschaftshandball zu gucken, weil das ja nun als ehemaliger Bundestrainer auch dein ehemaliges Terrain ist und dein, Ein Isländer ist dort wieder in der Verantwortung mit Alfred Gislason. Wie guckst du aktuell auf die deutsche Handballnationalmannschaft? Du weißt, im kommenden Januar findet ein Megaturnier hier in Deutschland statt, die Europameisterschaft. Ja. Das wird die größte EM aller Zeiten, nicht nur von der Anzahl der Mannschaften her, sondern auch im Fußballstadion wird gespielt, in den großen Hallen. Es wird alles voll sein und die jüngsten Auftritte der deutschen Handballnationalmannschaft haben, glaube ich, einigen im deutschen Handball ganz schön Sorge bereitet, dass das nicht so gut laufen könnte jetzt im kommenden Januar, wie das alle unbedingt wollen. Wie schaust du da drauf?
Ja, ich glaube, der Mannschaft ist noch nicht festigt.
Gefestigt, ja.
Gefestigt. Auf der anderen Seite, meine Mannschaft 2016 war auch nicht befestigt. Das war auch zusammenbastelt in letzter Minute. Und deswegen kommt das jetzt auf dieses halbe Jahr, welche Spieler sind fit, welche diese Leistungsträger, ob die wirklich auf dem Punkt gesund sind und ob man dann gut in die Turnier reinkommt und dann trifft man diese Welle und dann ist Deutschland auf Augenhöhe mit allem. Gar keine Frage. Wenn man aber zögert, wenn man nicht selbstbewusst auftritt, wenn man am Anfang Gegenwind hat, wenn man Druck spürt, dann wird es schwer natürlich. Dann kann man nicht von Qualität her gibt es gleiche Niveau und sogar vielleicht bessere Mannschaften. Mhm. Von Qualität her, von Mannschaft her. Aber Magdeburg war auch nicht der bestbesetzte Mannschaft in der Champions League. Und wir waren damals, 2016, vielleicht nicht die bestbesetzte Mannschaft, aber wir hatten was gefunden.
Genau, da kommen wir auch noch drauf zu sprechen.
Und die Welle gefunden.
Ja, auch. Die Bad Boys, ja. die berühmten. Stehst du in engem Kontakt mit Alfred?
Nein, nicht engen, aber wir telefonieren manchmal. Ich habe jetzt gehört, dass er auch in Berlin ab und zu ist. Dann melde ich mich, wenn ich da bin.
Und wie wirkt er auf dich als deutscher Nationaltrainer? Ich meine,
ich glaube, er war immer irgendwie dafür gemacht, dass er deutscher Nationaltrainer wird. Und ich hätte gedacht, dass er früher als ich deutscher Trainer wird.
Ja, und jetzt in der aktuellen Situation, wo es natürlich auch echt Kritik gab, wie wirkt er auf dich? Lässt er das an sich ran oder macht er sein Ding?
Der macht sein Ding. Ja. Das, ich glaube, er hat auch im Hinterkopf, natürlich macht er sich Sorgen auch, wie Stand der Mannschaft ist. Er wollte sicherlich etwas weiter sein jetzt, als er ist. Gründe dafür sind, dass Spieler haben aufgehört. Gründe dafür sind, Spieler sind verletzt, haben sich nicht an der Mannschaft geschlossen und. Und er macht sich sicherlich darüber Sorgen, aber ich glaube, er weiß schon, was er will und er weiß, das kann kurzfristig auch gehen, ist nicht optimal, aber es könnte klappen, aber Mannschaft ist nicht gefestigt.
Ja, ich höre das schon auch.
Am besten, wenn man Coach ist, ist, dass man eine gefestigte Mannschaft hat, man weiß, was man bekommt. Das andere ist spannend, aber
für Trainer ist das aber da höre ich dann schon auch eine gewisse Sorge bei dir raus, dass das eben nicht funktionieren könnte im Januar.
Absolut, ja.
Die ist gegeben,
ne? Die ist gegeben.
Die Gefahr.
Ja, absolut. Also, und wenn man dann dann will man irgendwann wissen, ist man eine Favoritrolle und so etwas. Aber dafür ist eigentlich zu früh, weil man weiß ja nicht, welche Spieler da fit sind. Man muss eigentlich ein bisschen warten, bis man eine Prognose für diese Turnier gibt.
Das ist eine schwierige Frage, die ich jetzt stelle, ist mir schon klar. Aber wärst du jetzt in Alfreds Situation, was wäre für dich das Allerwichtigste?
Ich bin nicht in der Situation und möchte
es auch nicht sein.
Nein. Und man so als Trainer, man weiß das nicht genau, weil man nicht genau drin ist. Ja. Man weiß nicht, vielleicht ist der unzufrieden mit der Einstellung vom, vom zwei oder drei Spieler, vielleicht ist der unzufrieden mit die, ja, die Art und Weise oder wie die Spieler im Club sich präsentieren und und. Es kann viele Sachen irgendwie zusammenkommen.
Es hat großen Spaß gemacht mit dir über die sportliche Aktualität in der Bundesliga und jetzt auch noch kurz Ausflug Nationalmannschaft zu sprechen. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause und dann schauen wir mal auf deinen Lebensweg. Der war sehr bewegt bislang.
Ja.
So, gehen wir rein in den zweiten Teil. Freue mich sehr, Dagur. Ja. Du hast ein bisschen was erlebt schon in deinem Leben. Das auf Island begann, bekanntermaßen im Jahr 1973. Wir sind ja selber Jahrgang.
Ja.
Ich finde aber, du siehst natürlich wesentlich besser
aus. Nee, ich habe immer gedacht, du bist viel jünger.
Wie kommst du darauf?
Nur gefühlt.
Nur gefühlt. Jetzt sind wir 50 seit diesem Jahr.
Ja. Ja.
Hat das für dich irgendeine Bedeutung?
Eigentlich nein. Ich habe mich letztes Jahr, ich und meine Frau, wir waren 33 Jahre zusammen. Dann haben wir uns letztes Jahr entschieden, auf gute Art und Weise unsere Wege zu trennen. Mhm. Wir wohnen aber 3 Minuten vom einander. Die Kids sind raus. Also
du hast 3 Kinder?
Wir haben 3 Kinder. Der Jüngste ist 21 und die wohnen nicht mehr zu Hause. Also wir haben in dem Sinne ist unser Leben hat sich sehr, sehr geändert. Mhm. Also es ist kein Familienhaus mehr, sondern einfach alle haben eigene Wohnungen und wir treffen uns dann zum Essen irgendwo im Restaurant oder bei jemand zu Hause und andere Lebensqualität. Meine Ex-Frau trifft sich mit jemandem, ich treffe mich mit jemandem. Einfach ein bisschen zweiter Teil und interessant auch sehr. Neue, also wir waren beide gewohnt, sehr viel alleine zu sein. Mhm. Das hat, glaube ich, geholfen und das hilft auch, dass wir super gute Freunde sind und die Trennung hat sehr gut funktioniert und das war kein Streiterei oder nichts.
Ich finde es cool, dass du da so offen drüber sprichst. Wie geht es dir jetzt mit der neuen Situation?
Ja, mir geht's sehr gut und uns allen, glaube ich. Wir sind alle irgendwie gute Freunde und die Kids sind cool damit und passt.
Das ist ja schon eine Meisterleistung, eine Trennung einer langjährigen Beziehung so hinzukriegen.
Ja, davon bin ich
eigentlich. Dass es auf eine gute Art und Weise weitergehen kann.
Genau.
Was habt ihr das richtig gemacht?
Ja, einfach. Wir wollten einfach nicht diese 33 Jahre irgendwie kaputt machen mit irgendwelcher Kleinerei oder. Wir wollten das einfach als gute Erinnerung haben und wollten auch Freunde bleiben. Wir haben sehr viele gemeinsame Freunde und. Das wollten wir auch nicht kaputt machen, dass wir nicht im gleichen Haus uns treffen können. Das war eigentlich nicht möglich oder nicht möglich. Also wir wollten das beide nicht. Also wir wollten das in einer schönen Art und Weise machen.
Und das ist euch gelungen?
Ja, wir haben uns auch vielleicht ein Jahr oder eineinhalb Jahr überlegt. Wir haben darüber gesprochen, dass es eine Möglichkeit ist und wir sind ja immer noch jung und die Kids sind alle erwachsene Leute jetzt geworden, 26 bis 21 und haben uns dann entschieden, diesen Schritt zu machen und ich glaube, für uns beide einfach ein guter Schritt und positive Entwicklung und man lernt dann etwas auch Neues, bisschen wieder out of the box und nicht immer Sicherheit.
Ist das typisch für dich? Dieses out of the box und nicht immer Sicherheit?
Das ist vielleicht, ja. Also ich habe keine große Angst, etwas zu probieren. Möchte auch viel probieren. Ob das in so andere Richtung ist, dann so. Also ich war 20 Jahre Coach und ich bin immer noch ziemlich jung, ich muss das nicht noch 20 Jahre machen. Ich mag Coaching, aber ich muss das nicht 20 Jahre machen. Wenn etwas kommt, was mich reißt, oder dann passiert das.
Du schließt es nicht aus.
Absolut nicht.
Du schließt es nicht aus, dass du nochmal eine Mannschaft trainierst, Club oder Nationalmannschaft, aber im Moment ist es nicht dein Plan.
Nein, und ich plane auch nicht so viel, aber ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich das, was ich jetzt hier mache, mit deinem einfach probieren darf. Und ich freue mich, dass ich hier einfach eine andere Rolle bekomme und dass die Leute offen dafür sind, dass ich plötzlich jetzt Fernsehen mache. Das ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich einfach dankbar.
Chiara bringt uns jetzt freundlicherweise noch ein Espresso. Du bist ein großer Espresso-Liebhaber.
Ich trinke ja zu viel Kaffee wahrscheinlich.
Danke. Zu viel Kaffee. Das eint uns.
Kaffee
und Bier. Das eint uns.
Kaffee und Bier.
Das ist Kaffee und Bier. Sehr teuer auf Island, oder?
Ja.
Okay. Aber du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt, finde ich, im ersten Teil noch, dass du in einer Lebensphase bist, wo du Verantwortung abgeben möchtest, dass du das Gefühl hast, dass du in deinem Leben sehr früh und sehr viel Verantwortung getragen hast.
Ja.
In welchem Kontext ist auch diese private Veränderung
das
zu
ist,
sehen?
Das ist auch jetzt spüre ich auch, dass ich nicht die Verantwortung für meine Familie habe. Ich habe eigentlich nur mich und natürlich unterstütze ich meine Kids und aber dann spürt man, dass ich sehr lange etwas hatte, wo ich immer Verantwortung hatte. Ob das Mitarbeiter waren oder Vereine oder Nationalmannschaften, wo ich irgendwie immer im Mittelpunkt und gegenüber diesen Leuten auch Verantwortung habe.
Wie viel Plan hast du im Moment, ja, wie dein Leben aussehen soll in den nächsten Jahren und wie viel lässt du quasi einfach auf dich zukommen?
Ja, ich hab keinen großen Plan. Ich weiß nicht, ich weiß, dass ich jetzt September, Oktober Nationaltrainer von Japan bin. Was danach passiert, ist offen.
Da entscheidet sich, ob ihr zu den Olympischen Spielen fahrt, oder?
Genau, dann weiß ich, ob ihr...
Ist das jetzt schon im Herbst? Weil jetzt, in Europa sind die Quali-Turniere ja
jetzt
im Frühjahr.
Wir sind jetzt im Oktober. Und dann weiß ich, ob ich Olympia mache oder nicht. Es kann auch sein, dass ich mich mit dem japanischen Verband mich zusammensetze nach dem Turnier und sage, okay, wir lassen den neue anfangen.
Also wenn ihr die Quali schafft, dann bist du dann mit dabei. Ja,
genau.
So, wenn ihr es nicht schafft, kann es sein...
Habe ich immer noch Vertrag bis 2024 August, aber es kann sein, dass man sagt, okay, dieses halbes Jahr lass mal jemand anderes machen.
Okay, das weiß man dann bald und darüber hinaus?
Ich weiß gar nicht. Absolut. Also ich habe immer wieder Vorträge, auch hier in Deutschland, manchmal in Island. Diese Geschichte ist für mich sehr spannend.
Was erzählst du da in diesen Vorträgen? Worum geht es?
Ja, es geht um meine Geschichte, was wir gemacht haben mit den Bad Boys, wie große Rolle die Einstellung in dieser Geschichte war. Was die Firmen davon lernen können und so weiter.
Von wem wirst du da engagiert? Wer bucht dich da für diese?
Die heißen Ethos mit Besitz in Hamburg und wir haben seit 2016 gemeinsam.
Ah, das ist eine Agentur, oder?
Genau.
Und in welchen? Das ist in welchen Firmen oder in welchen Kontexten? Ja, von welchen Leuten sprichst du da? Von Managern oder?
Ja, manchmal sind das Führungsebene, kleinere Gruppen, aber manchmal ist das die ganze Firma und hunderte von Leuten. Das ist unterschiedlich.
Wie oft machst du das?
Ja, ich würde sagen so 5 bis 10 Mal im Jahr.
Okay. Das ist also, was also ich nenne es jetzt mal eine Nebenbeschäftigung einfach von der Menge her.
Ja,
so,
ja.
Und, dann, und das willst du auch weitermachen in Zukunft.
Genau.
Da, so, und dann hast du
das ist auch ein bisschen out of the box und nicht Coaching, aber trotzdem Coaching für andere Leute als Handballer.
Darf ich das fragen, bist du finanziell unabhängig?
Nee, eigentlich nicht. Also ich hatte doppelt so viel vor kurzem, vor die Trennung.
Ich glaube, es hat jeder verstanden, was du damit sagen willst. Mir geht es gar nicht darum, dich jetzt irgendwie, weißt du, zu durchleuchten, sondern ich meine, ich finde das einfach einen spannenden Aspekt.
Ja.
Man steht, ich finde es übrigens cool, dass du mehrfach jetzt schon gesagt hast, dass du mit 50 dich noch sehr jung fühlst.
Ja.
Ich muss ganz offen und ehrlich sagen, das war jetzt der erste, ich bin jetzt vor kurzem 50 geworden, das war jetzt der erste Geburtstag, an dem ich irgendwie schon ein komisches Gefühl hatte und auch diese 5 irgendwie uncool fand. Ja. Aber das hat mich jetzt beschwingt.
Ja.
Ehrlich, du hast mich da gerade, hast mich abgeholt. Ja, okay.
Ja.
Finde ich eine gute Sichtweise, gehe ich sofort mit drauf.
Ja.
So, jetzt bist du da und
aber sagst, mein einfacher Weg wäre einfach zu sagen, Copy-Paste, ich nehme ein bestes Angebot, was ich jetzt bekomme.
Genau, darauf will ich hinaus. So,
genau.
Du stehst jetzt da an einem Punkt, wo
du hast einen,
das brauche ich nicht.
Du hast einen Mega-Ruf ja nach wie vor in der Handballszene und du könntest sofort einen gut dotierten Job haben. Da bin ich absolut überzeugt von.
Ja.
Würdest du dem widersprechen?
Nein. Aber du gehst einen anderen Weg.
Ja,
du gehst auch ins Risiko, so könnte man das ja sehen, oder empfindest du das gar nicht so?
Nein, ich finde es nicht. Also ich finde, ich möchte glücklich sein, ich möchte Spaß haben, ich möchte mich auch so ein bisschen challengen und ich möchte nicht copy-paste einfach gleiche Spielzüge auf der nächsten Mannschaft irgendwie kopieren.
Nicht aufs Leben.
Nein, auch genau. Das wäre einfach zu langweilig für mich. Ich muss etwas, so ein bisschen etwas haben.
Hast du Angst?
Nein.
Also nee. Zukunftsängste?
Nein, überhaupt nicht. Nein.
Existenzängste?
Gar nicht. Weil ich bin auch ein einfacher Typ. Ich kann auch, ich habe immer gesagt, wir haben in Reykjavik meinen alten Verein. Das ist ein großer Verein. Da war ich
Valur.
Ja. Da war ich Geschäftsführer über Fußball, Handball, Basketball.
Aha.
Männer, Frauen, Jugendbereich. Mhm. Riesengroßer Verein, großes Gelände mit in Reykjavik. Und ich habe immer gesagt, wenn ich etwas brauche, also wenn ich einen Job brauche,
unbedingt
Geld verdienen musst, auf gut
Deutsch
gesagt,
dann kann ich in diesem Kiosk hier im Verein arbeiten, ohne dass ich mich irgendwie dafür schäme.
Also da im Kiosk einfach Kaffee zu machen für die Leute, das kann ich machen, ohne dass ich mich
schäme. Also wir reden jetzt nicht von der Geschäftsführung, du sprichst vom Kiosk.
Genau. Ich könnte einfach da kriegst du all die ganze positive Energie und bist nicht irgendwie mit Verantwortung für erste Mannschaft verbunden. Ich muss nicht da Trainer sein.
Okay.
Ich würde lieber da einfach im Verein arbeiten.
Verstehe ich dich richtig? Du könntest einfach auch mit wenig gut leben.
Ja,
also materiell und von, sagen wir mal, vom Aufmerksamkeitsfaktor
her. Ja, das sowieso.
Das erleichtert. Das erleichtert. Das
nimmt
doch Druck, oder?
Das, ja. Und ich war immer nicht abhängig vom Handball. Ich habe immer dieses Gefühl gehabt, ich kann zurück nach Island gehen und ich kriege meinen Job irgendwo. Ich habe gute Netz, ich habe sehr gute Freunde in Island. Da kriege ich meinen Job irgendwo und ich habe keine Angst irgendwie. Und jetzt sowieso nicht mehr, wenn meine Kids selbstständig sind und haben eine Ausbildung und.
Du hast gerade selbst gesagt, also es war ganz eindeutig, du hast keine Angst. Warst du immer angstfrei?
Nein, ich hab Ergebnisangst. Also Karriereangst nicht, aber Ergebnis. Also nur dieses das ist, ja, ich habe einfach Angst zu verlieren. Weil ich weiß, dass mein Leben scheiße ist, wenn ich verliere.
Okay.
Und also da.
Das ist die einzige Angst, die du kennst, quasi.
Ja. Ja. Im Sport, im Job. Das ist mein einzige. Weil als Coach, und ich verliere sehr viel jetzt mit Japan. Das muss man auch dazu sagen. Und
materiell meinst du?
Ja, ich verliere einfach viele Spiele. Das ist mein Problem. Ich verliere zu viele Spiele.
Ach so, jetzt habe ich dich gerade.
Ja,
mit Japan. Ich habe so verstanden, du verlierst mit dem Job, den du ja nächstes Jahr beenden wirst.
Nein, einfach Handballspiele. Zu viele Handballspiele.
Ja, das liegt aber wahrscheinlich jetzt nicht nur am Trainer.
Nein, aber man nimmt das trotzdem persönlich. Man nimmt das trotzdem irgendwie.
Ja, das glaube ich dir. Aber nochmal zu dieser Angstfreiheit, wie du sie beschreibst. Wie bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt? Was hat dich zu dem Menschen gemacht?
Ich war ziemlich früh einfach Sportler. Ich war früh Sportler und habe auch früh so über den Tellerrand geguckt. Und ja, einfach offen für viele Sachen.
Also der Sport hat dich,
ich habe Fußball, der Mannschaftssport. Ich habe Fußball und Handball gemacht seit ich und habe das auch ernst genommen. Ich habe sehr viel trainiert, ich habe Disziplin gehabt, ich habe zum Beispiel keinen Alkohol getrunken, bis ich in Deutschland war natürlich.
Diesen Blödsinn haben wir dir beigebracht.
Genau. Sonst wäre ich gut drauf jetzt. Nee, dann habe ich mein erstes Bier eigentlich getrunken, wenn ich nach Wuppertal kam.
Ist nicht dein Ernst, oder?
Ernst. Und das war ganz anders als meine Freunde in Island. Die haben alle mit 14, 15 angefangen. Aber das sollte man vielleicht jetzt nicht im Podcast sein. Auch nicht ein guter Weg.
Im Detail. Weil du es gerade auch gesagt hast, stimmt es, du warst U17 Nationalspieler im Fußball?
Ja.
Auf Island?
Ja.
So ein guter Kicker warst du?
Ja.
Warum dann Handball?
Eigentlich bei uns im Verein war der Handball, wir waren besser im Handball als Fußball.
Bei Valur.
Ja. Und mein Freundeskreis war etwas mehr da. Und ich, wie gesagt, da früher, ich habe einfach, bin einfach da geblieben und habe dann früher den Chance mit erster Mannschaft bekommen. Irgendwann mit 16 oder 17 hat der Coach gesagt, ja, du kommst hier und spielst mit.
Aber du hast bis dahin beide Sportarten so intensiv betrieben, dass du auf so hohem Niveau
gespielt hast. Ja, ich glaube bis 18, 19 habe ich beides gemacht.
Warst du gut in der Schule, Dago?
Ich war ja, auch nicht schlecht. Auch nicht
das
schlecht.
Hast du alles unter einen Hut bekommen.
Ja.
Ja, nicht schlecht. Ja, hättest du Fußballprofi werden können?
Ich weiß nicht, welches Niveau. Aber einige, die im gleichen Nationalmannschaft U17 waren, sind Profis geworden. Also die haben für gute Mannschaften gespielt. Nicht Top-Mannschaften, aber die haben für isländische Verhältnisse. Das hätte ich wahrscheinlich geschafft, wenn ich gesund und das alles habe. Man muss natürlich ein bisschen Glück haben, in welche Richtung das kippt, aber.
So, du hast dich dann für den Handball entschieden. Keine ganz schlechte Entscheidung, wie der weitere Lebensweg dann gezeigt hat. Du bist, was denn viele sagen, das, die dich als Spieler noch erlebt haben, warst ein begnadeter Mittelmann. So. Und dann passiert Folgendes. Und jetzt bin ich wirklich sehr gespannt auf diese Geschichte. So, du bist Anfang 20, du bist 23. Du bist isländischer Nationalspieler. Ich kann mir gut vorstellen, auch auf Island hat man von der Bundesliga als Sehnsuchtsort als Spieler geträumt.
Ja.
Das gab es.
Ja.
Und dann denkst du an Kiel und TuS im Essen damals. Aber du wechselst nach Wuppertal.
Ja, das waren ein bisschen andere Zeiten auch. Das war kurz nach dieser EU-Regelung mit, wie heißt der Fußballer, der erste?
Ja, ich weiß genau, das ist ja Wahnsinn.
Ja.
Wir werden doch alt und vergessen.
Ja. Aber das war...
Der Belgier, das war der Belgier. Ja, klar. Ich komme gerade einfach nicht auf den Namen. 100.000 Mal.
Bosman-Urteil,
natürlich, genau. Bosman, ganz genau.
Das war kurz danach. Also eigentlich waren nur Profis, ein oder zwei pro Mannschaft.
So war es in der Bundesliga.
Genau.
96.
Genau. Und das ist quasi, wir sind so die erste Generation, wo die Bundesliga ist, dann fangen an, mehrere Ausländer sich zu holen.
Ja, aber damals gab es noch die Restriktion, so war es genau, noch, oder?
Ja.
Wie viele waren erlaubt? Zwei?
Ja, kann sein. Kann sein.
So, okay.
Und ja, und dann sind wir so die erste Generation, wo es ein bisschen mehr wird. Und ich habe Angebote bekommen, der Ole Stefansson, wir waren in gleiche Mannschaft, wir waren beste Freunde.
So, Olafur Stefansson, ja, ihr wart zusammen genau. bei Valo und ihr genau. seid zusammen 96 genau. nach Wuppertal gegangen. Ja.
Und ganz, die hatten Ambitionen, in die erste Liga zu kommen.
Es war zweite Liga damals, ja.
Es war zweite Liga, ja, genau. Ja. Und die haben isländische Trainer geholt. Wolfgang Gutschow war unsere Spielervermittler.
Wolfgang Gutschow.
Ja, er kam nach Island, hat uns Angebot vom Wuppertal gezeigt und hat einen Trainer genommen, Viggo Sigurdsson. Er hat mich genommen, Stefansson und ein Dimitri Filipov, der russische Linksaußen, der dann in Island gespielt hat. Er hat uns quasi als Paket
nach Wuppertal
gebracht. Und ich habe dann gehört, dass er ausgemacht mit Herrn Meister, der in Wuppertal der Chef war damals, ausgemacht, also das Gehalt vom Spielervermittler, wenn ihr nicht aufsteigt, dann musst du nicht zahlen.
Gar
wenn
nichts.
Wenn ihr aufsteigt, doppelt. Und ich habe gehört, dass die diese Deal gemacht haben und wir sind dann aufgestiegen und der hat doppelt bekommen.
Wahnsinn. Aber nur der Vermittler?
Nur der Vermittler.
Nicht ihr?
Nein.
Der war so sicher, Wolfgang Gütschow meinst du, oder?
Ja.
Dass das ja. funktioniert, dass ja. er dies.
Das habe ich gehört.
So.
Und aber er hat uns dann auch, ich glaube, zwei, drei Jahre beobachtet und wusste schon, dass er zwei junge Spieler, die normalerweise auf diesem Niveau spielen können.
Olafur ist ja auch Jahrgang 73,
ja, glaube ich,
ist genau. auch jetzt ja. 50 geworden. So, ihr wart beide Anfang 20, damals 23,
ja.
super talentiert, Nationalmannschaft schon gespielt. Also die Begründung, warum ihr nicht etwa bei einem Top-Club gelandet seid,
ja.
zu der Zeit, sondern bei einem damaligen Zweitligisten,
ja.
weil eben noch es die Ausländerbeschränkung gab und weil bei den Top-Clubs halt diese Positionen mit absoluten
ja.
Stars.
Ja, ja, aber das hat sich dann irgendwann in diesen Jahren sich geöffnet und Ole ist dann zwei Jahre später nach Magdeburg gegangen und ich war auf dem Weg zum TuS Essen oder Valo Massenheim. Ich glaube, ich habe die zwei Angebote gehabt und hat mich dann entschieden, in Wuppertal zu bleiben.
Also quasi nach den ersten beiden Jahren. Also
genau.
Seid ihr im ersten Jahr aufgestiegen?
Ja.
Und dann habt ihr ein Jahr Bundesliga gespielt
genau, zusammen? Genau, ein sehr guter Aufsteiger. Wir waren, ich glaube, wir waren Siebter, Achter oder Neunter in der ersten Jahr.
So, und dann hättest du auch die Möglichkeit gehabt zu einem größeren Verein.
Genau.
Warum hast du es nicht gemacht?
Ich habe irgendwie, bin eigentlich so, das war so treu bleiben. Wir haben uns
sehr
wohl
loyal.
Gefühlt. Ja? Ich war jetzt dann Kapitän geworden mit 24, wenn wir über Verantwortung sprechen, sofort da auch in die Verantwortung, bin Kapitän geworden und wir haben dann nicht geschafft, irgendwie Olafur zu ersetzen, nicht und ich war auch verletzt, die letzten zwei Jahre war ich auch viel verletzt und das war eigentlich, ich war dann irgendwann froh, dass ich weg nach Japan fliegen konnte und habe drei Jahre Vertrag in Hiroshima gemacht danach.
Ja, wollte ich gerade drauf kommen. Ich meine, dann bist du bist von 96 bis 2000 in Wuppertal gewesen. Ja. Du bist dann 27 und kommst eigentlich, so wenn man in normalen Kategorien denkt, ins allerbeste Handballalter.
Ja.
Und du gehst nach Japan.
Ja.
Also Olafur geht, wie du sagst, er geht zum SC Magdeburg, macht quasi eine Handball-Weltkarriere, der gewinnt mit Magdeburg die großen Titel, spielt später noch in Spanien, also nur bei den absoluten Top-Vereinen. Warum Japan?
Ja, ich habe
mit 27.
Das hängt ein bisschen mit mit meinen letzten zwei Jahren in Wuppertal zusammen, weil ich habe riesen Probleme. Ich hatte nie Probleme mit meinem Körper, aber dann plötzlich habe ich, glaube, 4 Meniskusoperationen in kürzester Zeit.
Okay.
Und der Arzt hat mir irgendwie gesagt, ja, wie lange willst du das eigentlich machen? Weil das sieht nicht so gut aus, du bist eigentlich Knobel und er wollte das nicht so, ja, er hat das eigentlich so in die Richtung gedrückt. Und ich habe gesagt, okay, dann habe ich dieses Angebot bekommen, nach Japan, viel weniger Belastung und einfach Abenteuer und ich habe mir einfach für dieses Leben entschieden, statt das Risiko angehen, dass ich
war das Gesundheitliche der entscheidende Faktor?
Das war schon ein entscheidender Faktor, auch weil ich war nicht topfit und ich habe gemerkt, mein Körper ist, also ich bin nicht so stabil auf die Beine, ich bin nicht, und wir sind hier im Abstiegskampf mit Wuppertal und das habe ich nie erlebt, ich habe nur gewonnen. Bei Valur haben wir immer gewonnen und die ersten zwei Jahre in Wuppertal waren auch großer Erfolg und dann plötzlich war ich zum ersten Mal verletzt, 2-3 Mal hintereinander und wir verlieren und verlieren und verlieren und verlieren und ich war einfach froh wegzukommen.
Okay. Bedauerst du das jetzt im Nachhinein, dass du eben nicht eine längere Spielerkarriere auf absolutem Top-Niveau hattest?
Ja und nein. Also ich bin eigentlich sehr zufrieden und bin auch keiner, der irgendwie zurückguckt
und dann alles.
Es war einfach so und ich bin super happy damit und habe auch ich habe auch 200 etwas Länderspieler gemacht. Weißt du, das war auch Top-Niveau und wir haben beim großen Turnier, beim Olympia-Weltmeisterschaften und also ich war schon auch Kapitän wir waren 4. Platz, 5. Platz Weltmeisterschaft, 4. Platz. Ich habe nicht die Medaille, die dann ein paar Jahre später gekommen ist, aber dafür waren meine Medaillen mit Deutschland umso mehr bedeutend für mich persönlich, weil plötzlich hatte eigentlich meine Mannschaft mit Ole und alle haben Bronzemedaille in Peking gewonnen und ich war nicht dabei, war kurz davor, habe ich aufgehört.
Du meinst bei den Olympischen Spielen, das war 2008.
Genau.
Das war Silber, glaube ich.
Silber, oder? Ja.
Glaube ich schon.
Ja. Deswegen war meine Olympiamedaille mir so viel wert als Coach.
Okay.
Natürlich bekommt man keine, aber
2016 in Rio.
Genau, weil da habe ich so ein bisschen, okay, ich bin hier.
Also das war quasi, da nicht dabei gewesen zu sein, mit deiner Generation,
genau.
Die 2008 sozusagen,
das hat wir getan.
Ihr Werk gekrönt hat mit dieser Silbermedaille,
dem
besten Ergebnis an der isländischen Männernationalmannschaft, das hat geschmerzt.
Ja, nicht geschmerzt, natürlich war ich überglücklich, dass die das geschafft haben.
Natürlich,
aber das
für dich persönlich.
Für mich persönlich wäre ich natürlich sehr gerne dabei gewesen.
Also, hattest körperliche Probleme mit 27, aber warum wird es dann Japan?
Ja, wie gesagt, ich hatte TuS Essen, Waller Massenheim die Möglichkeit, aber dann war es das Angebot und das war nicht finanziell, war es nicht so weit weg vom es ist nicht so weit weg, dass ich sage, ich muss das machen, weil finanziell ist das war einfach ein gutes Angebot und der Abenteuer einfach, das war. Wir waren dann bereit, einfach dann 2-3 Jahre da zu sein und dann nach Island wieder. Und wir haben, ich glaube, zu dieser Zeitpunkt 2 Kinder. Und ich wollte sowieso irgendwie immer in Island wohnen. Und dann irgendwann später kam genau die gleiche Frage.
Jetzt hast du aber ziemlich viele Schritte in einem Satz übersprungen. Okay. Wie war denn das erstmal? Du warst von 2000 bis 2003 als Spieler in Japan. Wie war das Leben in Japan?
Es war super. Also ja, wir waren eine junge Familie. Wir haben ein kleines Haus außerhalb.
In Hiroshima war
das. Ja, genau, außerhalb Hiroshima.
Hiroshima.
Okay. Ja, und wir haben viel Zeit gehabt, um einfach mit den Kids zu sein. diese Kultur irgendwie kennenlernen. Und auch weil die Saison sehr kurz war, dann hatten wir auch sehr viel Zeit zu reisen. Wir sind jedes Jahr 2-3 Reisen in Asien gemacht und ja, einfach eine super Erlebnis und ich bin einfach dankbar für die Zeit, die wir da hatten.
War das quasi dann schon der Grundstein für deine spätere Tätigkeit als Nationaltrainer in Japan? Ja,
absolut.
Diese Kontakte, ja, dieses, dass du da schon gelebt hast, dass du
also ich
das Land kanntest?
Ja, also ich bin immer im Kontakt geblieben. Danach bin auch ein paar Mal hingereist, habe auch Freunde da, mein alter Trainer und so weiter, mein alter Verein habe ich besucht und so weiter. Und irgendwann kam dann diese Möglichkeit, dass ich diese Nationalmannschaft übernehme. Und
so, und dann warst du aber erstmal Spieler bis 2003. Bist du danach direkt nach Bregenz gegangen oder seid
ja.
ihr seid ja. nach Bregenz, du warst dann Spielertrainer in
Bregenz? Ja, das ist meine erste Trainerstelle quasi.
Und dann als von Anfang an Spielertrainer. Da warst du 30 dann quasi.
Ja, genau.
Okay, das heißt also, es gab dann schon klar den Plan bei dir auch, Trainer zu werden.
Nee, es war eigentlich nicht geplant.
Es war nicht geplant?
Na, also nicht geplant, aber ich habe auch nichts dagegen. Aber das war mehr Wolfgang. Wolfgang hat das irgendwie in die Richtung...
Wolfgang. Wolfgang Gütschow, dein Berater.
Ja, ja, okay. Das war auch seine Idee, irgendwie mich in die Richtung zu bringen und hat mich das präsentiert und und da war auch nach 3 Jahren war Japan auch weit weg, weil wir hatten ja drei junge Kids. Aha. Zu diesem Zeitpunkt. Unsere Jüngste ist dann 2002 geboren. Und dann gehen wir zurück nach Europa, sind wir etwas näher dran. Unsere Eltern konnten dann mehr besuchen und so weiter.
Bregenz, kleine Stadt am Bodensee. Ich kenne den Bodensee gut, ich habe selbst da gewohnt. Da kann man gut leben, oder?
Ja, richtig.
Ah, da kann man richtig gut leben
am Bodensee. Und das Verein ist auch unglaublich schön, weil das ist so eine Familienverein und Hälfte von den Spielern waren irgendwie Lokaljungs und die Familien umrum. Aber das war so was von schön, da anzufangen. Unglaublich schön. Also
weil es offensichtlich so gut gepasst hat mit dir und den Österreichern, hast du dann gleich noch die Nationalmannschaft auch noch übernommen?
Ja, aber wir sind erst nach Island umgezogen. Also wir haben dann 2 Jahre
in Island. Also nach der Spielertrainerzeit bei
Bregenz.
Genau. Okay.
Dann haben wir 2 Jahre in Island gewohnt und ich habe dann diese Geschäftsführerrolle bei Valur übernommen und dann bin ich einfach nach Österreich geflogen.
Okay, das hast du pendelnd quasi
genau,
gemacht.
Genau, da habe ich da.
Aber da war ein Mann Teil deiner Nationalmannschaft, den man im deutschen Handball bestens kennt und der hat sich's nicht nehmen lassen, uns eine kleine Nachricht für dich zu schicken.
Oh. Hallo Dago, Robert Weber spricht. Ich bin dir sehr, sehr dankbar, dass du mir damals 2008 das Vertrauen für die österreichische Nationalmannschaft geschenkt hast. Ich hoffe, ich konnte das zurückgeben. Als kleine Anekdote waren wir als Mannschaft immer sehr, sehr froh, wenn Man United gespielt hatte, denn dann hatten wir meistens kein Training und natürlich haben wir immer ein bisschen gehofft, dass die englische Wochen spielen. Kleiner Spaß am Rande. Ich glaube, bei die können sie glücklich schätzen, einen Menschen und Trainer mit so viel Expertise zu haben. Du warst überall erfolgreich, du hast die Deutschen zu EM-Gold geführt, du hast bei den Füchsen deine Spuren hinterlassen, du hast in Österreich Bregenz zum Rekordmeister gebracht. Du hast damals mit Österreich das beste Ergebnis erreicht, also ich gratuliere dir, ich werde das verfolgen und ich freue mich auf ganz, ganz, ganz viele sehr wertvolle Analysen und ich freue mich drauf. Also, mach's gut und ganz, ganz viel Spaß dabei. Ciao, ciao.
Schön. Schöne Nachricht.
Danke, danke.
Von Robert Weber, ja, Rekordschütze des SC Magdeburg, ja. Hat er auch in Berlin gespielt, du hast mit ihm bei der Nationalmannschaft gearbeitet. Wie hast du ihn in Erinnerung?
Er war so ein super Talent. Und das war nicht einfach, ihm auf die Position zu stellen, weil wir haben damals mit David Slezak, der war Kapitän. Und,
frisch auf Göppingen.
Genau, er war dann in der Bundesliga, ich glaube, die waren drei Bundesligas, Patrick Völser, Viktor Szilagyi,
genau.
Und er.
Und Robert war noch in Österreich?
Robert war in Österreich und war so up-and-coming Spieler und Conny Wilczynski bei mir in Bregenz.
Genau,
und
klar, da links außen.
Und Robert war im Hart, unser Nachbar. Und ich habe diese Flügel gespannt irgendwie im Kopf sofort gehabt und hab David geopfert, was nicht einfach war. Und ich war junger Trainer und habe das auch nicht wahrscheinlich nicht sauber gemacht und nicht respektvoll. Das ist.
War das so?
Sicher. Ja, ich habe 1000 Fehler gemacht auf dem Weg. Das ist mein größter Fehler. Ich laufe einfach sofort weiter. Ich gucke nicht, was.
Okay, du triffst eine Entscheidung.
Entscheidung ist
und dann getroffen geht's
weiter, ja.
Und die Menschen bleiben unter Umständen dann eben zurück.
Ja, leider.
Und du bedauerst es heute an der einen oder anderen Stelle.
Ja, wir haben auch darüber gesprochen. Also es war sicherlich nicht der Abschied für ihn, was er verdient hat. Aber ich habe einfach gedacht, okay, sein Abschied ist das. Vom Anfang an habe ich eigentlich nur mit Robert geplant und dann muss Verband irgendwie den Abschied planen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was ich gedacht habe. Aber es war nicht so, wie man das machen soll,
okay,
von meiner
okay.
Seite aus.
Und was hatte das mit Manchester United auf sich? Ist das dein Verein oder
wie? Ja, das ist mein Verein und ich gucke gerne die Spiele an.
Und dann war trainingsfrei, okay, alles klar.
Wahrscheinlich immer trainingsfrei in dieser Zeit.
Okay. So, dann kam Deutschland 2009 zu den Füchsen. 6 Jahre warst du bei den Füchsen Trainer, DHB-Pokalsieger, Europapokal gewonnen.
Ja, ich habe die zwei Kleinen gewonnen.
Auch nicht so schlecht, oder?
Nee, nicht schlecht. Und irgendwo muss man anfangen. Aber die brauchen die zwei Großen jetzt.
Warst du zufrieden mit dem,
was Ich war super zufrieden. Ja, wir haben mehr als zufrieden. Also, und auch die Art und Weise. Und da bin ich einfach wirklich stolz drauf. Danke. Toller Verein, also ich war auch mitte drin in diese Umzug nach Fuchsetown und da
die ganze
also
Entwicklung, das
Wachsen. Die Entwicklung war ich involviert und ich und Bob waren sehr viel zusammen. Wir haben auch sehr viel darüber diskutiert, was wir machen wollen, was die Träume und so weiter. Also da war ich mitte drin.
Wart ihr sehr auf einer Linie oder wart ihr auch?
Nein, sehr auf einer Linie. Ich kann mir nicht erinnern, dass wir uns gestritten haben über etwas Ernstes.
Ja, er war ja dann auch mitbeteiligt bei deinem nächsten Schritt, deutsche Handball-Nationalmannschaft. Ja. So, Dagur, ich meine, ich glaube, man bringt dich mit nichts in Deutschland so sehr in Verbindung wie mit den Bad Boys. Dieser Titelgewinn 2016, der aus heutiger Sicht, das muss man, finde ich, echt nochmal dazu sagen, ich kann mich noch ganz genau erinnern, wie das war. Also das war eine mega Überraschung, ich würde fast von einer Sensation sprechen. Damit hat vor dem Turnier in der Öffentlichkeit, ich kann mich zumindest, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, davon konnte man einfach nicht ausgehen. Nein. So, erzähl doch nochmal ganz kurz diese Bad Boy-Geschichte, also die Detroit Pistons in der NBA Ende der 80er Jahre. Eine Mannschaft, die jetzt nicht übers Talent kam, sondern über die Spielweise, über die Mentalität, über die Härte. Alle, die die Geschichte kennen, wissen, wovon ich rede. Wie ist das entstanden bei dir? Wie kam das?
Das kam sofort. Also es kam und ich bin eigentlich großer Fan vom einfach die Gefühle laufen zu lassen, im Flow zu sein. Und ich habe das vom Anfang an präsentiert. es glauben viele, dass es war ein bisschen etwas für die Europameisterschaft.
Es war schon also 2015.
Es war sofort, habe ich das in erster Besprechung, und ich kannte die Spieler auch nicht alle mit Vornamen. Also ich habe quasi eine neue Truppe vom Spieler und ich habe das präsentiert und ich wusste gar nicht, wie die Reaktion sein wird. Und dann haben wir dieses Gedanken immer Stück für Stück verstärkt. Also die Spieler mussten alle diese Documentary angucken. Es kam ein neuer Spieler dazu. Vor dem ersten Training muss er das gesehen haben. Wir haben Poster, wir haben Klamotten, viele, viele Sachen, so kleine Details. Wir haben kleine Pins zum Beispiel, was man hier auf dem Schuh tragen kann. Wir haben so kleine Bad Boys Schilder, sodass die immer, wenn die auf die Schuhe gucken, dann haben die Bad Boys hier drauf. So solche Kleinigkeiten haben wir schon gemacht im Laufe der Zeit. Und dann hat keiner eigentlich davon gewusst bis der Europameisterschaft. Und dann kam es irgendwie raus über die Medien und dann war die Hölle los mit diesen Bad Boys. Und aber das ist quasi eine Einstellung. Das ist eigentlich der Grund dafür. Für mich war, es haben alle davon gesprochen, wir haben keinen Karabatic, wir haben keinen Mikael Hansen, wir haben nicht diese
Superstar.
Kein Superstar.
Und es waren doch alles eigentlich ganz liebe Jungs.
Das
und
waren deswegen, alle
und dann,
Schwiegersöhne da.
Und dann kommst du mit den Bad Boys.
Ja, und das sind da quasi zwei Flieger in einem Schlag. Du fängst an, härter zu spielen und du schaffst ein Team, statt einen Superstar. Das Team, das Superstar wird. Und das haben wir geschafft, dass wir, okay, wir sind gemeinsam, wir haben eine Einstellung, die aggressiv ist, wir haben eine Einstellung, das Team comes first und solche Dinge.
Also war das wirklich wichtig und mitentscheidend, diese Bad Boy-Geschichte, die du da der Mannschaft übertragen hast, für diesen Erfolg später? Das ist nicht nur eine Mediengeschichte gewesen, sondern es war
ja,
entscheidend.
Ich bin 100% davon überzeugt, dass es ein Teil davon war. Anderer Teil davon ist, dass wir waren taktisch sehr variabel. Und wir haben richtige Zusammenstellung vom Team her hinbekommen. Waren viele Sachen, die so. Wir haben geschafft, irgendwie mit großer, schwerer Abwehr, sehr gute Torhüter dahinten, aber wir haben auch geschafft, mit einem beweglichen Angriff zu spielen. Und das haben wir geschafft. Den Balance haben wir geschafft, Abwehr auf Angriff. Und wir waren teilweise mit Strobel, mit Drucks, mit Wiede, mit Fett, Weinhold. Das sind nicht große Leute, nee. Das sind bewegliche Handballer.
Ja, genau.
Guter Handballer. Ja, und dann kam auch Kohlbacher als Kreisläufer, auch nicht groß. Natürlich mit Pekala und Winczek groß in der Abwehr. Aber dazu kamen auch Lemke und Erik Schmidt und andere. Also Wir haben einfach diese richtige Balance bekommen, spielerisch und auch einstellungmäßig. Und die Leute haben, wenn das dann passiert ist, dann haben die Leute auch so irgendwie gespürt, dass es ein Team ist, wo man spielen will.
Dein größter Erfolg in deiner Karriere?
Ja, mit Abstand Europameistertitel war riesengroß. Ja,
und eben auch unter diesen Umständen, nicht als Top-Favorit genau, mit den genau. allerbesten Spielern
hingefahren. Genau. Ja.
Ich habe da auch nochmal eine Nachricht von einem deiner Spieler aus dieser Zeit.
Dagur Sigurdsson, ein Mann mit sehr, sehr vielen Talenten und Interessen, ob als Heimwerker, DJ, Unternehmer oder auch als Firebeast nach Erfolgen mit der Nationalmannschaft, einer der klarsten und strukturiertesten Trainern, die ich je hatte. Er hat es auch immer geschafft, uns als Spielern das nötige Vertrauen in die eigene Stärke mitzugeben, was ihn, glaube ich, auch zu einem der erfolgreichsten Nationaltrainer der letzten Jahre gemacht hat. Und ich freue mich riesig, dass die Bundesliga ihn wieder hat, dass er wieder in Deutschland aktiv ist, und er wird mit Sicherheit ein überragender Experte für die Handball-Bundesliga sein. Ich freue mich riesig auf ein Wiedersehen und auf viele Anekdoten und Geschichten, die mich sehr interessieren aus seiner Zeit in Japan. Dagur, ich freue mich auf dich. Ciao, ciao.
Ich denke, die meisten werden ihn erkannt haben. Uwe Gensheimer war das.
Ja.
Also sehr mit den Außen konntest du ja offensichtlich ganz gut. Ja? Also wieder in höchsten Tönen.
Ja. Gute Jungs. Und ich treffe die jetzt erstes Mal seit 7, 8 Jahre wahrscheinlich. Ich habe die nicht gesehen, und das ist, was ich...
Ja, das hast du ja vorhin schon gesagt, dass das auch ein Teil ist, jetzt wieder mit deinem bisschen in der deutschen Bundesliga.
Ja, und jetzt auf Augenhöhe auch, weißt du. Jetzt bin ich nicht der Trainer, sondern jetzt treffe ich die so ein bisschen als Freund.
Ja. Ganz, ganz neue Situation.
Ja.
Ein letzten Satz oder eine letzte Frage zu diesem Nationalmannschaftsthema. Bronzemedaille, Olympische Spiele, hast du schon gesagt, war für dich auch ein Riesenerfolg und auch ein bisschen eine Kompensation dafür, eine olympische Medaille jetzt mit als Trainer geholt zu haben, für das, dass du eben nicht mit dabei sein konntest als Spieler bei den Isländern. Das weiß ich auch nicht mehr ganz genau. Warst du 2015, warst du schon Trainer, oder? Bei der WM in Katar.
Ja.
So, also. Katar 2015, Frankreich 2017.
Ja.
Zweimal das Aus gegen
Katar.
In meiner Erinnerung, unter, sagen wir mal, Bedingungen, die diskutiert wurden, wie
hast
du das erlebt? Also Schiedsrichterentscheidung und so weiter.
Ja. Also ich möchte eigentlich nicht zurückblicken. Das Einzige, was mich stört, ist 2017. Da war ich krank mitten in dem Turnier.
Erkältet, oder?
Erkältet, einfach im Bett. Also ich war, ich stand eigentlich neben mir. So, mir war wirklich schlecht. Und genau an diesem Tag verlieren wir eigentlich Spiel, die wir gewinnen mussten. Und ich war nicht topfit. Und das ärgert mich mehr als irgendwelche Schiedsrichterentscheidungen und so.
Okay. Du meinst dieses Achtelfinale gegen Katar,
genau.
Wo ihr habt eine super Vorrunde gespielt, alle Spiele gewonnen, ihr wart klarer Favorit. Ich habe das Spiel kommentiert, Dago, und ich kriege heute noch schwitzige Hände. Ihr wart in Führung und ihr gebt es völlig aus den Händen.
Und ich habe, glaube ich, sehr viele Fehler gemacht und so. Ich war wirklich krank. Aber weil mein Plan war vor dem Turnier, ich wusste, dass ich aufhöre nach dem Turnier, und normalerweise mache ich das nicht, aber ich habe gedacht, okay, Pekkala wollte nicht spielen, aber ich habe ihm überredet, dass er kommt.
Während des Turniers?
Während des Turniers.
Glandorf auch, oder?
Glandorf auch.
Ja,
und das war mein Masterplan für dieses Turnier, dass wir frische Leute und ein bisschen so neues Power in der Mannschaft. Und dass das nicht Früchte getragen habe, das tut mir weh. Und wir hätten dieses Spiel gewinnen müssen. Und ich glaube, wir hätten das Turnier vielleicht auch gewonnen. Wären wir alle irgendwie fit.
Die Mannschaft war nicht schlechter als im Jahr davor beim Europameistertitel grundsätzlich. Ja.
Ich glaube,
also solche Kleinigkeiten.
Ja, die aber so ist das.
Ein bisschen.
Eigentlich nicht. Nur dass ich nicht topfit war, das hat Ärger.
Das hat eine Rolle gespielt.
Ja.
Okay, das wusste ich nicht mehr.
Nein, ich bin großer. Ich glaube daran, dass meine Energie gehört dazu. Und,
zum Erfolg.
Die muss da sein.
Und die war nicht da in diesem Spiel.
Die muss da sein und muss ehrlich sein und muss den richtigen Ton treffen.
Wir haben über Japan schon gesprochen. Du bist danach eben dann nach Japan gegangen. Du hast ja schon ein paar Mal gesagt, du musstest weg. Du musstest, das war alles, war super anstrengend, toll natürlich, aber auch super anstrengend, die Zeit in Berlin, die Zeit bei der deutschen Nationalmannschaft.
Ich kann jetzt darüber reden, aber es kam auch eine Geschichte mit meinem Vater zu diesem Zeitpunkt. Er hat Alzheimer bekommen und ich wusste, dass er nur ein paar Jahre mehr hat. Und es kam nicht in Frage vom DHB-Seite aus, dass ich in Island wohne. Das war möglich mit Japan. Und ich habe mich entschieden, ich gehe natürlich nach Hause und habe die zwei letzten Jahre mit ihm bekommen. Und das konnte ich nicht damals sagen, und aber das war ein großer Grund.
Und er ist dann dafür gestorben.
Er ist dann gestorben,
Und das und mit Japan war es so geregelt, dass du, glaube ich, 100 Tage im Jahr...
Es steht keine Nummer im Vertrag, aber...
Dass du den größten Teil des Jahres auf Island sein konntest.
Genau.
Bei deinem Vater. Das war ein wichtiger Punkt
damals.
War es eine gute Entscheidung jetzt? Da
auch? Ja, 100%.
Grundsätzlich?
Ja, 100%. Würde ich immer wieder machen.
Aber es wird definitiv spätestens nach Olympia in Paris ist das Thema.
Ja, also wir haben gar nicht darüber geredet. Ich glaube, im Oktober nach der Qualifikation wissen wir mehr. Aber ich gehe davon aus, dass nach 7 Jahren, dass wir eine Änderung machen, ob ich eine andere Rolle bekomme oder machen will, keine Ahnung. Aber schauen wir mal.
Gibt es die blaue Taktiktafel noch?
Die berühmte? Gibt's. Habe ich mit.
Hast du hier mit dabei?
Ja, habe ich dabei.
Zeigst du sie bei deinen?
Ja, klar. Ich muss die dabei haben, wenn ich etwas klären muss. Dann
du kannst nicht ohne, oder?
Nicht ohne. Das ist ein Körperteil geworden.
Und sie hält noch, oder?
Ja,
ein bisschen einigermaßen.
Ja, ein bisschen.
Das war schon legendär. Du bist natürlich auch damit immer in Verbindung gebracht worden, dieser Taktiktafel. Der Mann der kurzen Ansagen und dann dazu eben bisschen. Die Tafel. Ich habe noch eine letzte Frage in diesem Teil. Du hast ja schon drüber gesprochen, was du jetzt sonst auch noch alles gemacht hast oder was du machst. Du Speaker, du baust an diesen Häusern in diesem kleinen Ort und findest da Ruhe offensichtlich, und hast dein Leben ganz neu ausgerichtet. Gibt es noch einen großen Wunsch?
Eigentlich nicht. Also ich bin glücklich und mache, was ich möchte, und bin einfach froh, dass ich gesunde Familie habe. Und ja, wenn es so ist, dann ist alles gut.
Bist du im Reinen?
Ja, ich bin zufrieden.
Ich würde sagen, das ist das Wichtigste überhaupt, oder?
Ja.
Also gesund und...
Gesund und zufrieden. Ja. Frisch verliebt. Das ist auch ein gutes Gefühl.
Ich find's wirklich toll, wie offen du dich präsentierst hier. Ich habe dich ehrlich gesagt gar nicht so offen in Erinnerung. Also weißt du, in deiner Zeit, ich war ja damals schon Reporter in diesen Jahren in Berlin und dann auch bei der Nationalmannschaft.
Ja, ich war immer konzentriert.
Du warst schon unter Strom, gell? Ja. Schön, wie man dann eben auch unter anderen Umständen andere Charakterzüge von Menschen sieht, die wahrscheinlich da auch schon da waren, aber die waren halt überlagert von
anderen Dingen. Kann sein. Ich weiß das nicht.
Ganz kurze Pause und dann die allerletzte ganz kurze Rubrik hier bei uns im Podcast. 7 schnelle Fragen.
Okay.
Bis gleich.
Yes.
So, auch mit neuem Host und ohne Schmiso und jetzt mit Annette und mit mir bleiben wir bei unserer allseits beliebten Rubrik zum Abschluss. 7 schnelle Fragen mit möglichst kurzen Antworten an unseren jeweiligen Gast, Dago Sigurdsson. Wenn du als Trainer auf deine Taktiktafel verzichten müsstest, was würde dann passieren?
Ich würde wahrscheinlich besser Deutsch sprechen, wenn ich das nicht mit den Händen klären musste, dann musste ich dann gut Deutsch sprechen können.
Wer ist der beste Trainer aller Zeiten, Handballtrainer?
Ich war immer großer Fan von Juri Schetschow.
Ah, okay.
Ich weiß nicht warum, aber er hat etwas.
Hast du gespielt
unter ihm? Nein, hätte ich gerne gemacht.
weißrussischer Nationaltrainer, genau. Aber in der Bundesliga gearbeitet, TuS Essen, TBV Lemgo.
Ja.
Sushi oder Wiener Schnitzel?
Gestern Abend Wiener Schnitzel, wenn in Japan Sushi.
Wo lebt es sich am besten? Deutschland, Japan, Island?
Island.
Kennst du den Fantasy-Handball-Manager Start 7? Dieses Spiel, wo du deine Mannschaft, da stellst du deine, also du kaufst Spieler aus realen Kadern.
Genau.
So, wie würde deine erste 7 da aussehen?
Jetzt aus der Bundesliga.
Jetzt im Moment, jetzt, wenn du sie heute zusammen kaufen könntest.
Ich weiß das nicht. Ich würde Füchse-Torhüter nehmen. Wie heißt der?
Milosavljev.
Ich glaube, auf Linksaußen würde ich Landin nehmen. Auch für
Magnus Landin vom THW Kiel.
Für die Abwehr auch.
Weil er auf Halbdecken kann.
Ja, genau. Ich bin ein praktischer Mensch, weißt du, immer was. So, halb links würde ich glaube Johansson vom THW.
Erik Johansson.
Ja. Auf die Mitte würde ich halb rechts Ginzel. Auf die Mitte Gisli Christiansson.
Ganz coole Truppe.
Ja. Ja.
Noch ein Rechtsaußen Kreisläufer.
Rechtsaußen. Ich würde Winczek nehmen.
Ah, okay.
Das Kreisläufer.
Okay.
Er ist einfach eine Maschine, der immer gibt. Charakterlich auch. Super. Ja. Dann, was brauchen wir? Rechtsaußen.
Rechtsaußen fehlt noch.
Rechtsaußen, ja, ich glaube, ich würde Grötzki nehmen, für alte Zeiten. Er war nicht immer bei mir, aber wir passen gut charakterlich zusammen.
Das ist echt eine Ehre.
Ja. Er hat ein Offen bei mir. Ich habe ihn manchmal gewechselt und so. Habe ich immer ein schwacher Punkt für ihn. Guter Mann.
Ich würde mal sagen, mit der 7 wärst du konkurrenzfähig in der Handball-Bundesliga. Das klingt für mich nicht schlecht. Jetzt sag mir noch, ich habe gerade schon nach dem besten Trainer aller Zeiten gefragt. Wer ist für dich der beste Handballer aller Zeiten, Spieler?
Aller Zeiten?
Ja.
Ja, mein Freund Stefansson ist natürlich ganz open da, aber es kommt auf so verschiedene Sachen an. Ich war auch großer Fan von Wieslander und Staffan Olsson.
Ah, die Schweden.
Die Schweden waren eigentlich, wenn ich groß geworden, die waren so 10 Jahre älter und immer besser als wir und irgendwie konnten wir nie gegen die gewinnen. Und die Generation überhaupt war super. Die Generation von den Russen waren auch unglaublich stark. Also Russland, Schweden zu dieser Zeit waren. Das war das A und O.
So, und zum Abschluss, und das hat auch gute alte Tradition hier bei Hand aufs Herz im Podcast, wir fragen unsere Gäste immer, wen sie uns denn als Gesprächspartner für diesen Podcast noch empfehlen würden. Ja, weil wir haben natürlich viele im Blick, aber vielleicht übersehen wir auch den oder die andere. Wer hat wirklich was zu sagen? Wer hat diese Geschichten? Wen müssen wir unbedingt mal hier einladen?
Ich weiß es nicht. Ja, ich finde, Olli Rocki ist immer lustig.
Der war schon da. Der war schon zu Gast, das weiß ich.
Ja, Stefansson ist auch ein Kandidat.
Olafur?
Ja, das wird ein bisschen kompliziert für die Zuhörer, aber...
Er ist ein sehr außergewöhnlicher
Zuhörer. Der ist außergewöhnlich und also ein Abend mit ihm ist immer gut. Da kann man immer...
Schön.
Immer offen und überall reden und er hat... gute Meinungen und einfach ein super netter Mensch.
Ja, das nehmen wir mit. Genau so. Dagur, jetzt haben wir ganz schön lange gequatscht. Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken für deine Zeit, auch für deine Offenheit einfach.
Gerne.
Hat mir großen Spaß gemacht. Ich wünsche dir nur das Allerbeste.
Danke, danke.
Ich freue mich, dass wir zusammen für deine Arbeiten. Ich muss mal gucken, dass wir auch mal zusammen kommentieren. Ja? Also jetzt auf dem ersten Dienstplan sind wir noch nicht zusammen,
noch nicht.
Aber ich hoffe sehr. Das kommt. Und schön, dass du wieder präsenter in Deutschland bist. Und
freue mich.
Danke, Dago.
Danke auch.
Und das war's für heute. Beim nächsten Mal übernimmt dann Annette Sattler. Hoffe, ihr hattet euer Vergnügen. Und wir hören uns. Bis dann.